Die Mitglieder des Stadtjugendring Erfurt e.V. protestieren energisch gegen die geplanten massiven Kürzungen im Jugendhilfebereich der Stadt Erfurt. Auch wenn es vorerst nur um einen vorläufigen Haushalt geht, ist bereits heute abzusehen, dass der ordentliche Haushalt der Stadt Erfurt nicht besser aussehen wird. So ist der Anfang einer Protestresolution des Stadtjugendring Erfurt, und der Stadtjugendring Erfurt und viele andere Träger machen sich große Sorgen um das, was in dieser Stadt passiert in der Zukunft. Und am 16.12. müssen Stadträte entscheiden, wie es mit der Kultur-Jugend-Förderlandschaft weitergeht. Und wir wollen heute diskutieren mit fünf Menschen, die Verantwortung im Stadtrat haben, in deren Haut ich übrigens nicht unbedingt stecken möchte. Aber sie müssen am 16.12. eine Entscheidung treffen, die für die Zukunft der Stadt wichtig sein wird. Ich begrüße während der öffentlichen Sendung hier auf der Freifläche Katrin Heuer von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Tag, Frau Heuer. Frau Susanne Hennig von der Linken, sie ist Erfurter Stadträtin, Mitglied im Jugendhilfeausschuss und seit 2004 auch Mitglied im Thüringer Landtag. Schönen guten Tag und schönen guten Abend. Der Fraktionsvorsitzende der CDU ist auch da, Thomas Pfistner, seit 2006 Fraktionsvorsitzender der CDU und auch Mitglied im Hauptausschuss. Gerhard Schilder von der SPD, Mitglied im Finanzausschuss, und Thomas Kemmerich von der FDP, auch der Fraktionsvorsitzende der kleinsten Fraktion im Erfurter Stadtrat. Herr Schilder, die neuesten Zahlen sagen, wir kriegen doch nicht so wenig Geld. Der Innenminister hat bekannt gegeben, zumindest nach der Kabinettsentscheidung, dass die Zuweisung für die Stadt Erfurt doch höher ausfällt, als der Gemeinde- und Städtebund vor 3 Monaten geschätzt hat. Vor 3 Monaten hat der Gemeinde- und Städtebund gesagt, wir kriegen 770 bis 800 Euro pro Person. Jetzt hat der Innenminister gesagt, ja, es wird doch wahrscheinlich mehr werden, nämlich 827 Euro pro Person. Da können wir doch mal wieder ganz neu planen, oder?
Ja, ich bin sicher, dass wir dadurch neu planen werden. Natürlich wird das Geld weitergegeben, das ist ja keine Frage. Das wird sich aber erstmal nichts daran ändern, dass wir am kommenden Mittwoch im Stadtrat die vorläufige Haushaltsführung beschließen müssen. Und deshalb geht es mir nochmal daran, deutlich zu machen, worum es geht. Diese vorläufige Haushaltsführung für den Beginn des Jahres 2010 heißt erstmal, es bekommen alle, die bisher Geld bekommen haben, Geld. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das wir wissen. Niemand ist gerne in der Situation, über Einsparungen nachzudenken. Und jeder ist gut beraten, in seinem Bereich auch darüber nachzudenken, wo kann er sparsamer im Jahr 2010 mit Geld umgehen. Denn wir werden mit Sicherheit nicht so viel zur Verfügung haben wie im Jahr 2009. Das ist definitiv, auch mit diesen Zahlen. Aber natürlich alles, was die Zahlen aufbessert, bedeutet auch für die Träger und für die Einzelnen, die daran beteiligt sind, mehr Geld. Das ist keine Frage.
Wir haben also aus meiner Sicht eine neue Situation. Die Stadtkämmerei hat eine Beschlussvorlage vorgelegt, unaufschiebbare Ausgaben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, ein sperriger Titel. Darin steht 25% weniger für die Jugend, 15% weniger für die Kultur und fast 50% weniger für Sozialleistungen. Das klingt nach Rasenmähermethode. Ist das sozusagen was die Stadt Erfurt kann und will? Frau Hennig, wie sieht das aus? Wie schätzen Sie es ein mit der Rasenmähermethode? Es wird oft kritisiert und gesagt, man kann nicht diese Bereiche nach der Rasenmähermethode kürzen. Geht das?
Also das geht ganz todsicher nicht. Ich habe jetzt 2 Ausschussberatungen hinter mir, den Jugendhilfeausschuss als auch den Sozialausschuss. Und es ist in der Regel nicht ganz klar, warum in dem einen Bereich bei -80% der Strich gezogen wird, bei den anderen bei -25, -50% oder -25% im Jugendförderplan. Warum geht die Rasenmähermethode nicht? Und da will ich mich nur einmal auf den Jugendförderplan beschränken. Wir haben mit dem Jugendförderplan einen Bedarf beschrieben und nichts, was an Maßnahmen im Jugendförderplan formuliert ist, ist irgendwie unnütz, überflüssig oder könnte eingespart werden. Aus dem Grund kann ich diese Kürzungswelle nicht teilen und werde das meiner Fraktion auch so deutlich machen, wenn wir am Montag die Positionierung zu dem Papier finden.
Also am Montag werden die Fraktionen zusammensitzen, also am heutigen Tag sozusagen, und am Mittwoch wird der Stadtrat entscheiden darüber, wie es weitergeht. Herr Pfistner, Sie sind auch schon lange im Geschäft. War es jemals so schlimm, wie es in diesem Jahr ist mit dem Haushalt?
Also ich denke, in diesem Jahr sind wir in einer ganz besonders schwierigen Lage, weil man schon unterscheiden muss, dass es schließlich um ca. Zumindest das, was die Stadt uns hier angibt. 26 Millionen fehlen im Verwaltungshaushalt. Über die Summe im Vermögenshaushalt brauchen wir noch gar nicht reden, weil solange wieder Verwaltungshaushalt ja nicht gedeckelt ist, werden wir also auch keinen Vermögenshaushalt in der Form hinkriegen. Aber es gehört schon noch ein bisschen was dazu zum Ursprung. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass in den letzten Tagen insbesondere auf das Land oder auf den Bund gezeigt wird. Sondern ich denke mal, als Stadt haben wir unsere Hausaufgaben auch nicht gemacht. Und ich will das an ein paar Beispielen mal hier erläutern. Wir hatten eine ähnliche Situation, allerdings nicht ganz so krass. Also es ging nicht um ganz so viele Millionen, aber es war auch in der Größenordnung zwischen 13 und 15 Millionen im Jahr 2004. Viele Träger werden sich erinnern, auch da gab es Riesenproteste auf dem Anger, vom Rathaus und so weiter und so fort. Ich war selber schon Jugendhilfeausschussvorsitzender. Und wir haben immer gesagt, eine Lehre aus dieser ganzen Sache muss sein, dass frühzeitig Prioritäten vorliegen müssen. Und wir haben einen Jugendförderplan. Und der ist mittelfristig beschlossen. Und in diesem Jugendförderplan gibt es viele freien Träger, die klare Leistungsvereinbarungen haben. Und deswegen war es auch richtig, dass der Jugendhilfeausschuss und insbesondere der Stadtjugendring hier ein Augenmerk draufgelegt hat. Es gibt ja auch Bundesgerichtsurteile zu dem Thema, dass wir erstmal eine Zuarbeit brauchen, auch als Stadträte. Welche Leistungsvereinbarungen haben wir bis wann? Und in welchen Bereichen konkret? Denn so einfach mit dem Rasenmäher sagen, alle kriegen 25% weniger, wäre aus meiner Sicht und aus Sicht der CDU-Fraktion ein klarer Verstoß zu den Leistungsvereinbarungen, die viele Träger abgeschlossen haben. Das heißt, man braucht erstmal den Gesamtüberblick. Und die Frage ist ja, wenn wir über eine vorläufige Haushaltsführung sprechen, ich kann dem noch nicht ganz so glauben. Der Jugendförderplan, also der Bereich Jugendförderplan, den geht's ja verhältnismäßig noch gut mit 25% Pauschalkürzung, zumindest im Entwurf, sage ich jetzt einfach
mal. In der Kultur sind es nur 15 zum Beispiel.
Da reden wir auch noch drüber über das Thema, aber es gibt auch andere Bereiche noch im Jugendbereich, die auch finanziert werden von der Stadt, die teilweise bis zu 50% Kürzung hinnehmen müssen und die haben eben nicht dieses Privileg in der Vorlage, wo klar und eindeutig drinne steht, es handelt sich wirklich um eine vorläufige Haushaltsführung, sondern dort steht klar drinne, dass entsprechend diese Mittel entsprechend der Richtlinie verteilt werden. Im Bereich des Jugendförderplans steht ja wenigstens noch der Vermerk drinne, bis der endgültige Haushalt vorliegt. Und genau diese Fragen haben wir im Hauptausschuss wie auch in anderen Ausschüssen gestellt und haben unter anderem auch eingefordert, weil der Stadtrat hat ja erst in der letzten Stadtratssitzung einen Beschluss gefasst, als die Ursprungsvorlage der SPD und der Linken, nämlich die war, die Kultur zu 100% im nächsten Jahr weiter zu fördern, wo wir als CDU-Fraktion gesagt haben, Moment mal, es kann kein Privileg der Kultur geben zu anderen Bereichen im Soziales, Jugend, Familie. Und deswegen haben wir dann einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht, haben gemeinsam eine Vorlage verabschiedet, die sagt, dass wir als Stadträte möchten, dass die Träger der Stadtverwaltung mitteilen, was sind die Beträge, die sie Minimum brauchen, um überlebensfähig zu sein. Und diese Daten von den Trägern, die haben wir bis heute nicht auf dem Tisch. Ich habe im Hauptausschuss vor anderthalb Wochen gefordert, dass ich eine Spalte haben will, was haben die Träger 2009 bekommen, was ist der Planansatz 2010, was ist das, was die Träger selbst bringen wollen, also wo sie sagen, hier haben wir Einsparpotenziale und ich weiß, viele Träger haben Einsparpotenziale der Stadt benannt. Und dann müssen wir reden über die prozentuale Verteilung. Und die prozentuale Verteilung ist aus unserer Sicht nach Gutsherrenart basiert. Da ist bis jetzt nichts fachlich Fundiertes nachgewiesen worden, warum man den einen Träger 50% kürzen will und den anderen Träger nur 10%, obwohl es teilweise gleiche Bereiche sind.
Frau Heuer, jetzt wird wieder von Kürzungen gesprochen. Ich habe ja lernen müssen, auch in den vergangenen Tagen in Gesprächen, dass es eigentlich keine Kürzung ist, sondern nur eine Minderauszahlung. Es wird also zum Beispiel 25% im Jugendbereich weniger ausgezahlt. Ist es nur eine Kürzung? Ist es eine vorweggenommene Kürzung? Was ist es nun eigentlich?
Also formal ist es keine Kürzung. Formal ist es die Möglichkeit, überhaupt Geld zu kriegen. Im Gegensatz dazu, wenn kein Haushalt aufgestellt ist, würde man überhaupt nichts kriegen. Das ist schon mal richtig. Ich sage aber auch gleich, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich habe auch gar keine Lust, hier irgendjemanden Honig ums Maul zu schmieren. Ich glaube nicht, dass es sehr viel mehr wird. Selbst wenn Sie vorhin angesprochen haben, das Land hat jetzt diesen kommunalen Finanzausgleich den Wert rausgegeben, ist dann doch mehr als erwartet. Da wird das Loch ein bisschen kleiner sein, als wir das vermutet haben. Es ist immer noch ein großes Loch da. Und da muss ich auch Herrn Pfistner widersprechen, wenn er sagt, man soll jetzt nicht so auf Bund und Land zeigen und man hätte zu Hause die Hausaufgaben selber nicht gemacht. Die Grundursache sind tatsächlich Bundes- und Landesgesetzgebung. Das Land hat Jetzt erst, und das ist ja auch nur eine Vorabinformation, es ist noch keine offizielle Information über die Höhe des kommunalen Finanzausgleiches. Das fehlt nach wie vor, ist eine ganz wichtige Planungsgröße. Deswegen kann kein Haushalt aufgestellt werden und deswegen kann es, gibt es diese vorläufige Haushaltsführung. Sonst hätte die Stadtverwaltung den Haushalt ja aufstellen können. Der kommunale Finanzausgleich macht fast 30% der Gesamteinnahmen aus. Wenn Ihnen diese Zahl fehlt, wie hoch die sein wird, sag ich mal, dann können Sie keinen Haushaltsplan machen. Das ist schon ein ganz wichtiges Kriterium. Und Bundesebene, lassen Sie mich den einen Satz noch sagen, Herr Rose, auf Bundesebene, die ganzen, ich weiß ja gar nicht, dieses Beschleunigungsgesetz, Investitionsbeschleunigungsgesetz oder so ähnlich heißt das Ding, ne?
Wachstumsbeschleunigungsgesetz,
genau. Das einzige Wachstum, das da beschleunigt wird, ist das Schuldenwachstum und das wird uns ganz böse auf die Füße fallen und das ist nun mal, das mag weder Herrn Fissner noch Herrn Kemmerich gut gefallen, das ist nun mal eine Sache der Bundesregierung und da sage ich hier auch gleich, das wird 2011 erst richtig durchschlagen und da wird's erst richtig hart werden. Wir haben 2010 noch eine relativ lukrative Situation, auch wenn das jetzt sarkastisch klingen mag, aber es wird 2011, werden die Auswirkungen der Bundesgesetzgebung voll auf die Kommunen durchschlagen, da wird es noch viel härter.
Jetzt haben wir schon wieder eine parteipolitische Diskussion, aber sind ja auch alles Menschen aus Parteien. Herr Schilder, dass ich das nochmal verstehe. Frau Heuer hat eben gesagt, dass sozusagen die Schlüsselzuweisungen des Landes jetzt relativ klar oder klarer sind und die Schätzungen, die vorher erfolgt sind, auf deren Grundlage ja die unaufschiebbaren Ausgaben, das ist die Vorlage, über die im Moment diskutiert wird, gemacht worden sind. Die Zahlen sind jetzt passé. Wir haben ja mehr Einnahmen nach den jetzigen Zahlen, die ich habe. Wir haben 30 Millionen Mindereinnahmen an Steuern, weniger, wenn man das zusammenrechnet. Und wir haben, ich sag mal, 4,5 Millionen Euro weniger vom Land. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Müsste man jetzt nicht diese Vorlage auf den Prüfstand stellen und sagen, wir rechnen einfach nochmal neu und schmeißen diese Vorlage in die Tonne und rechnen alles neu?
Nein, da wäre ich nicht dafür. Wir werden neu rechnen müssen, das ist gar keine Frage, aber für den Haushalt. Und deshalb hat die SPD-Fraktion jetzt in ihrer Beratung den Vorschlag gemacht, dass versucht werden soll, wenn möglich, schon im Januar einen Entwurf für einen ausgeglichenen Haushalt auf den Tisch zu legen, sodass wir vielleicht im März in der Lage sind, bisher waren wir bei Mitte des Jahres, einen Haushalt vorzulegen, in dem dann wirklich Zahlen drinstehen. Und natürlich Rasenmähermethode heißt das überhaupt nicht, wenn jetzt diese Zahlen einfach 15, 25, 50 existieren. Deshalb haben wir ja die Einzelfallprüfung haben wollen, weil es wird auch Träger geben, die genauso viel kriegen wie dieses Jahr. Das ist gar keine Frage, weil es gar nicht anders geht. Und deshalb muss angesehen werden, wo besteht tatsächlich Einsparpotenzial, aber ohne Substanzverlust. Also wir wollen auch nicht, dass jetzt jemand einspart und damit den Charakter seiner Einrichtung verliert. Das bringt doch überhaupt nichts. Da kann man sich totsparen, sondern es muss wirklich sinnvoll gespart werden, da wo Kooperationen möglich sind, da wo man die Inhalte auch verändert hat. Und ich sage auch dazu, nach 20 Jahren ist immer eine Reform notwendig. Ich bin selbst an dieser Stelle Leidtragender gewesen. Alle wissen, der Kreis Erfurt-Land ist aufgelöst worden. Ich war damals Geschäftsführer im Kreis Erfurt-Land eines Wohlfahrtsverbandes und der ganze Kreisverband war weg und damit waren die Strukturen weg und wir mussten uns alle damit umstellen. Und das gelingt. Man muss es aber vorbereitet machen. Insofern sind wir sehr spät dran im Dezember, aber nicht zu spät für den Haushalt, der vielleicht eben im März zustande kommt. Was jetzt ganz wichtig ist, und da sollten wir also wirklich nicht in Panik verfallen, es muss, und das ist die letzte Stadtratssitzung, eine Entscheidung gefällt werden, sonst gibt es am 1. Januar kein Geld. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an dieser Entscheidung am kommenden Mittwoch. Und ob die ausgefeilt ist oder nicht, ich glaube auch, sie ist nicht sachlich in jeder Seite begründet, geht vielleicht auch gar nicht. Und wir sollten es auch von den Zahlen nicht gleich verrückt machen lassen. Schön, wenn sie kommen, aber sie müssen erst mit einer Unterschrift da sein. Auch das gehört zu einer soliden Haushaltsführung dazu.
Aber Frau Papelich hat heute auch noch mal im Gespräch gesagt, sie kann jetzt anfangen zu rechnen. Sie hat konkrete Zahlen aus dem Land. Und wenn sie jetzt neu rechnet, müsste man eigentlich sagen, also diese Vorlage 24-74-09, unaufschiebbare Ausgaben, muss neu diskutiert werden. Ist die Zeit, das noch bis zum Mittwoch zu diskutieren, Herr Kemmerich? Reicht die Zeit noch oder wie sehen Sie das?
Das weiß ich nicht, weil wie sie rechnen kann oder wie schnell sie rechnen kann, liegt nicht in meinem Ermessen. Ich denke, man muss ganz anders denken. Wir sind bei einer typischen Weiter-so-Definition oder Diskussion. Ich will mal etwas grundsätzlicher anfangen. Wir hätten in guten Zeiten sparen müssen, um in schlechten Zeiten zu haben. Und das haben wir in Erfurt und das haben wir in ganz Deutschland nicht gemacht. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir mit einem Defizit in diese Sache hineinsegeln, was wir nicht mehr verkraften können. Wir konsumieren zu viel in Erfurt und wir haben zu wenig Geld übrig, um für diese schlechten Zeiten Rücklagen zu haben, um eben so Fragen mal aus Rücklagen zu bestreiten. Es ist in guten Zeiten, das war 2007, 2008, wirklich alles ausgegeben worden. Und da kann Frau Heuer sagen, es stimmt nicht, dann sagen Sie mir, wo das Geld ist, was man gespart hat.
Wenn ich richtig informiert bin, ist ja aus den Rücklagen, helfen Sie mir, Herr Fissner, Frau Heuer, aus den Rücklagen ist jetzt schon sozusagen das Defizit bestritten worden, war das so?
Ja.
Also wir haben schon mal eine sehr hohe Schuldentilgung gemacht in den letzten Jahren. Das waren gute Zeiten. Meines Erachtens hätte man durchaus mehr Schulden tilgen können. Das will ich jetzt mal nicht bestreiten, aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht totspart als Stadt. Es muss auch Geld für Investitionen geben, Herr Kimmerich. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht erklären. Und das haben wir, es ist gerade im Kindertagesstättenbereich massiv investiert worden. Das ist in den letzten Jahren sehr vernachlässigt gewesen. Das war in den letzten 2 Jahren sehr gut. Da ist sehr viel passiert. Da ist auch sogar im Straßenbereich sehr viel passiert. Beim Radwegen wurde es leider vergessen. Das muss ich hier nochmal so kritisch anmerken. Aber die Pro-Kopf-Verschuldung lag im Jahr 2006 bei über 1.000 Euro und liegt jetzt bei unter 900 Euro. Also damit sind einfach auch Schulden getilgt worden. Das ist eine gute Sache. Das kann man gar nicht hoch genug loben. Könnte man noch mehr machen. Und wir haben eine deutlich höhere Rücklage als die Mindestrücklage. Davon zehren wir in diesem Jahr noch, damit wir dieses Jahr kein Defizit im Haushalt haben, sondern dass wir bei plus minus null durch Auflösung der Rücklagen hinkommen. Und die Rücklage reicht sogar nächstes Jahr noch, um Defizite mit abzudecken. Dann sind wir allerdings im Bereich der Mindestrücklage angekommen und dann wird's kritisch und das wird 2011, wenn auch noch die Bundesgesetzgebung durchschlägt. Also
2011 wird ein kritisches Jahr. Nochmal zum, bevor wir ins spezielle Detail gehen, nochmal zu den Grundlagen, nämlich zu den Mindereinnahmen. Es ist in den letzten Monaten dieses Defizit von 80 Millionen kursiert, zwischen 70 und 80 Millionen. Wenn ich jetzt rechne, wir haben mal gemeinsam gerechnet, 4,5 Millionen Euro sind jetzt weniger, weil die Schlüsselzuweisung letztes Jahr war 850, dieses Jahr sollen sie wären 827. Sind 4,5 Millionen plus die 30 Millionen Mindereinnahmen 2009, vielleicht werden sie ein bisschen höher. Bin ich maximal bei 40 Millionen, aber noch nicht bei 80. Also ist das denn eine seriöse Rechnung, Herr Pfistner?
Oder Herr ist man Hose, davon zu Herr Hose, Sie müssen ja davon ausgehen, dass es bestimmte Maßgaben gibt, die investiert werden können. Und das kann man ja auch strecken. Man kann ja sagen, man will im Jahr 2010 so und so viel Straßen bauen, so und so viel Sachen umbauen. Und da hat man auch mehr Spielräume. Das heißt, entscheidend ist erstmal der Verwaltungshaushalt. Und der Verwaltungshaushalt muss als erstes gedeckelt werden. Und dann muss man weiter gucken, was im Vermögenshaushalt ist. Aber früher, zu einer Zahl muss ich hier wirklich massiv Protest an. Natürlich haben wir Schuldentilgung außerplanmäßig nach 2006 circa 7 Millionen gehabt. Aber es gehört zur Fairness dazu, dass wir im Jahr 2005 und 2006, wo wir gute Steuereinnahmen hatten für die Stadt Erfurt und auch insgesamt gute Einnahmen, hatten wir Rücklagen von circa 36 Millionen. Und die Pflichtrücklage beträgt in Erfurt 9,5 Millionen. Und die Pflichtrücklage von 9,5 Millionen wird jetzt anteilmäßig aufgebraucht, weil, und das ist auch richtig so, wir durch das Konjunkturprogramm Eigenmittel zur Verfügung stellen müssen. Das heißt also, im Prinzip circa mit 7 Millionen sind wir dort beteiligt. Und dann haben wir auch als Stadtrat gesagt, und auch das Landesverwaltungsamt hat der Stadt genehmigt, dass wenn wir unter der Pflichtrücklage sind, dass entsprechende Mittel fürs Konjunkturprogramm dafür eingesetzt werden können, weil durch diese Investitionen erhalten wir auch Arbeitsplätze und es passiert was insgesamt in der Stadt. Das heißt also, im Jahr 2004, erinnern Sie sich, gab es auch schon erste Einschnitte. Das hat den Jugendhilfebereich nicht ganz so getroffen, weil sich der Stadtrat einig war, dass Jugendhilfe ein ganz besonderes Feld ist. Und wir haben ein Haushaltskonsolidierungsprogramm umgesetzt, was dafür gesorgt hat, mit den natürlich auch sprudelnden Einnahmen aus Gewerbesteuer etc., dass wir im Jahr 2006 36 Millionen Rücklagen hatten. Und wir werden im nächsten Jahr nichts mehr haben. Und da ist die Frage, was haben wir als Stadt im Prinzip ausgegeben? Und da muss man fairerweise auch sagen, da wurden viele, viele freiwillige Leistungen zusätzlich aufgenommen. Ich erinnere nur an Hartz-IV-Ticket, also Sozialticket, Kosten, also für Straßenbahn 20 Euro. Ja, ich sag nur, wir haben kostenfreies Mittagessen beschlossen im Stadtrat, was auch nicht unerheblich ist im Haushalt. Und wir haben es nicht hingekriegt, obwohl wir lange debattiert haben, eine integrierte Sozialraumplanung vorzulegen. Denn das war die Lehre aus der letzten Diskussion, die wir bei den Kürzungen hatten, dass wir ähnlich wie im Jugendhilfebereich, auch für den Sozialbereich, eine Sozialraumplanung haben, nämlich nach Planungsräumen. Das ist nicht passiert, beziehungsweise die Stadt ist sich nicht einig geworden. Dann mussten wir als Stadträte 50.000 Euro in die Hand nehmen, dass es die Fachhochschule macht, weil wir nicht in der Lage waren, also die Stadt zumindest nicht in der Lage war. Und das Ende, das Ergebnis, liegt in der Schublade beim Oberbürgermeister. Und da muss ich schon sagen, wenn wir über Planungsräume reden, über integrierte Sozialplanung, muss klar sein, wie sieht eine zukünftige Struktur in der Jugendhilfe, in der Sozialhilfe, im in der Familienhilfe aus. Und das ist ausgeblieben und genau deswegen stehen wir jetzt vor dem Dilemma, weil wir keine Prioritäten haben.
Also das wären Hausaufgaben in Richtung Stadtverwaltung und Oberbürgermeister. Aber zurück zum Thema, diese 80 Millionen, dieses Loch von 80 Millionen. War das eine Angstmache oder vorher habe ich das falsch gerechnet, Herr Schilder? Wir sind im Finanzausschuss, also wir sind nicht auf 80 Millionen gekommen. Habe ich einen Rechenfehler drin oder...
Ja, das wirkliche Loch ist das, dass wir in dem Haushalt haben, den Teil, den wir wirklich deckeln müssen. Und da geht es wahrscheinlich jetzt um so eine Größenordnung zwischen 20 und 30 Millionen. Zu dem, was wir vorhaben, was auch relativ unaufschiebbar sind, sind die Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm. Das sind aber Investitionen hauptsächlich in Schulen, in Kindergärten, an denen wir natürlich auch möglichst nicht wackeln wollen, weil wir ja nur die Komplementärmittel geben und wir ja Bundesmittel dazu kriegen. Also das sollten wir möglichst aufrechterhalten. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Investitionen, die die Stadt selbst machen will. Und damit kommen wir auf diese Summe. Da kann man schon eher dann die ein oder andere Maßnahme zurückstellen um ein Jahr und kommt also dann in dieser Schuldenfrage ein Stück runter. Ich glaube, diesen Teil sollten wir heute nicht so genau betrachten. Der wird auch schmerzhaft sein, weil es eben zum Beispiel bedeutet, dass eben vielleicht die Schlaglöcher in den Straßen an der NQV ein Jahr länger bleiben müssen oder so. Das wird denen, den es betrifft, auch ärgern, aber das sind Dinge, über die kann man hinwegsehen. Hier geht es jetzt wirklich darum, dass wir dort, wo uns was wegbricht, die Finanzierung sichern. Das ist das, was wir jetzt als allererstes im Auge haben und dazu gibt es eben diese Stadtratsvorlage, dass ab Januar überhaupt finanziert wird und dass dann nur dort gespart wird, wo keine substanziellen Einrichtungen für die Stadt oder Errungenschaften, sage ich mal, die die Stadt sich in den letzten Jahren auch auf freiwilliger Basis, wie eben zum Beispiel das Sozialticket oder dem kostenfreien Kindergartenessen geleistet hat, dass wir da keine Abstriche machen müssen und dass wir das erhalten können. Und genau das ist die Quadratur des Kreises, in der wir uns jetzt bewegen und dafür arbeiten wir auch. Und deshalb muss ich also sagen, ich bin nicht bereit, mich hier an der parteipolitischen Auseinandersetzung zu beteiligen. Ich bin für die Sozialdemokraten hier, das ist keine Frage. Aber ich bin für die Erfurter Bürger hier. Und hier geht das keine Parteienansicht, um die es hier geht, sondern man muss klar sagen, wir haben kein Verteilungsproblem in diesem Jahr 2010, sondern wir haben weniger Geld. Es geht nicht darum, dass man es falsch verteilen könnte, sondern es ist einfach weniger Geld in der Kasse. Und jetzt müssen wir sehen, wie geht man damit geschickt um. Das macht jeder in der Familie, wenn er in so eine Situation kommt. Das macht jeder in seinem Verein. Und jetzt müssen wir sehen, wie kommen wir raus ohne Substanzverlust. Darum geht mir es und dafür sitze ich jetzt schon viele Nächte an diesen Haushaltszahlen.
Aber haben wir wirklich so viel weniger Geld, wie es gesagt wird? Also 80 Millionen scheint es ja nicht mehr zu sein. Dann hat das Land gesagt, sie gibt 50% mehr für den Jugendförderplan, für den Jugendfördertopf. Ist es wirklich weniger, Frau Heuer, Frau Hennig?
Okay, es ist wirklich weniger, Herr Rose. Sie haben ein paar Zahlen genommen, wo Sie, sag ich mal, 2009, 2010 so ein bisschen vermischt haben. Das sind ja Planzahlen. Kein Mensch weiß, wie die Zukunft aussieht. Wenn ich das könnte, würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen und auch nicht im Stadtrat, sondern würde mein Geld auf eine einfachere Art und Weise verdienen. Da bin ich mir relativ sicher. Natürlich kann keiner sagen, wie es kommt. Aber Sie wissen alle, wie es konjunkturell aussieht. Dadurch sinkt Einkommensteuer, dadurch sinkt Umsatzsteuer. Das sind alles Steuereinnahmen, die auch durchgereicht bei der Stadt ankommen. Und wo natürlich weniger ankommt, Gewerbesteuer sinkt ganz massiv, weil die Unternehmen eben weniger Umsätze haben, weniger Gewinn, weniger Steuern zahlen, relativ einfach nachzuvollziehen. Das sind die Zahlen, die uns tatsächlich fehlen, die 80 Millionen. Und selbst wenn es dann 70 Millionen werden, ist auch eine Menge Geld. Also es fehlt einfach tatsächlich. Und da gebe ich Herrn Fissner recht, da sind teilweise die Hausaufgaben nicht gemacht worden. Gerade integriertes Sozialraumkonzept ist ein ganz guter Ansatz. Und sind auch andere Hausaufgaben nicht gemacht worden. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Antrag gestellt, Zuschüsse für den Kaisersaal streichen. Ich finde, eine Stadt, die sich leisten kann, so ein Unternehmen wie den Kaisersaal mit jedem Jahr fast 800.000 zu bezuschussen. Ich finde, ein städtisches Unternehmen sollte Gewinn abwerfen und nicht Verluste ohne Ende produzieren. Da muss ich ehrlich sagen, das geht so nicht. Das ist eine Hausaufgabe, die nicht erledigt wurde. Ich weiß, die Stadtverwaltung arbeitet daran. Das sind ganz langfristige Verträge, die auch schwer zu kündigen sind. Alles keine Frage. Aber trotzdem will ich natürlich mit so einem Antrag den Finger in die Wunde legen und sagen, hier muss dringend was getan werden. Eine Stadt, die sich solche Sachen leisten kann und dafür im Jugendhilfebereich, im Sozialbereich oder auch im Kulturbereich, der hier so sehr gescholten wird, wo ich aber auch noch mal eine Lanze dafür brechen will. Kultur ist ganz wichtig, auch für Jugendliche, aber auch für Ältere, also für alle in der Stadt. Kultur ist ein ganz wichtiges Projekt für eine Stadt, obwohl auch da einiges geändert werden kann. Ich will nicht sagen, dass da der Status quo so wie er ist bleiben muss und dass es gut ist, was da passiert. Aber Kultur ist ganz wichtig.
Also nicht, dass es missverständlich aufgefasst wurde. Ich glaube, es ging nicht gegen die Kultur, sondern die offene Frage war, warum die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich weniger ausgezahlt bekommen. Das war nicht nachvollziehbar, wenn ich die Position des Stadtjugendlings verstehe. Die werden wir sicher dann gleich nochmal klären. Frau Hennig, im Jugendbereich 25% soll eingespart werden, pauschal, und dann im Einzelnen geschaut werden. Wenn jetzt aber das Land sagt, Kultusministerium, wir geben 50% mehr in die Jugendpauschale. Wieso muss man da überhaupt noch kürzen? Verstehe ich nicht.
Ich verstehe ja sowieso nicht, warum man in diesem Bereich kürzen möchte. Von daher ist das, glaube ich, gerade die richtige Frage. Also 50% hieße ja, wir bekommen, glaube ich, vom Land gerade 860.000 Euro. Der Jugendförderplan hat etwa insgesamt ein Volumen von 5 Millionen Euro. Wenn es das Land nochmal 50% drauf gibt, dann sind das 400.000 in etwa. Das reicht also bei Weitem nicht, um den Jugendförderplan nach derzeitigem Stand und was jetzt geplant ist, tatsächlich auch zu halten. Und da bin ich ganz bei Herrn Schilder. Natürlich muss es eine Strukturierung, muss es eine Vorstellung der Strukturierung der Jugendhilfe geben. Aber nicht fiskalisch, sondern fachlich qualitativ und nicht innerhalb von 4 Wochen und dann nur auf Antrag innerhalb von Ausschüssen. Also das ist was mich massiv stört, dass die Träger sehr, sehr spät erst erfahren, dass die Jugendhilfeträger jetzt schon nicht wissen oder jetzt immer noch nicht wissen, was sie eigentlich persönlich erwartet. Und zu dem ganzen Thema, wir wollen nicht, dass irgendwas wegbricht. Wir haben jetzt schon Jugendhäuser, die werden teilweise mit 1,5 VBE aufrechterhalten. Da mit 25% reinzugehen, heißt einfach, wir schaffen über den jetzigen Status hinaus noch mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und an dem Punkt werde ich auch einfach mal polemisch. Da haben wir das Jugendhaus, was krachen geht, für die Senkung der Mehrwertsteuer in Hotels. Das wird an dem Punkt sowas von deutlich. Und da, wenn man das nicht sieht und da nicht sieht, dass Bund und Land natürlich in der Verantwortung sind, wir haben es heute auch erst wieder in der TA gelesen, wie viel Schulden Thüringen jetzt tatsächlich hat, das bleibt natürlich auch für Erfurt nicht ohne Folgen.
Nun sind alle gegen Kürzungen, wenn ich das richtig verstehe. Keiner will keinem eigentlich was wegnehmen, aber am 16.12. ist die Stunde der Wahrheit und dann ist die Frage, dann muss ein vorläufiger Haushalt beschlossen werden, ansonsten kann ab Januar nichts ausgezahlt werden. Das ist das, was ich zumindest verstanden habe. Aber wer sagt eigentlich, dass diese Ausgaben nicht unabweisbar sind? Das habe ich zumindest gelernt, dass das Land unabweisbare Ausgaben bewilligen darf. Wieso die Höhe? Wieso muss eigentlich in der Höhe gekürzt werden? Kann man nicht sagen, wir nehmen überall 5% weniger? Das Landesverwaltungsamt wird es doch genehmigen, oder?
Ja, da wird schon nachgeschaut. Also ich muss mal sagen, ich vertraue tatsächlich zum Beispiel auf die Träger, die uns sagen, das sind unabweisbare Ausgaben, die brauche ich, um zu überleben, weil das ist die Miete, die ich bezahlen muss, das sind die ersten Löhne, die ich bezahlen muss, die Gehälter, die ich bezahlen muss und damit hat man erstmal eine Größenordnung, auf die man sich verlassen kann. Ob die nun dann auf 1.000 Euro genau stimmt oder so, das kann niemand sagen. Aber das, weil es ja auch unterschätzt Größen sind. Aber dass man, oder es gibt zum Beispiel Bereiche, die also am Jahresanfang wie der Tourismusbereich ihre Kataloge machen fürs ganze Jahr, die brauchen überhaupt mehr gleich am Anfang, weil wenn die nicht im Januar ihre Kataloge haben, dann haben sie keine Chance, das ganze Jahr über die Messen zu besuchen. Das muss also so differenziert angesehen werden. Und es steht schon fest, das Landesverwaltungsamt prüft wirklich jeden Haushalt und die wissen schon, worüber sie reden. Wenn wir so einen Haushalt vorlegen und würden da Dinge reinschreiben, die eben abweisbar sind, zumindest in den ersten 3 Monaten und im ersten Halbjahr, dann kriegen wir das Ding zurück. Es ist nicht genehmigt, haben wir auch keinen Erfolg. Also es muss schon glaubwürdig sein. Es wird nicht perfekt sein, das ist auch keine Frage.
Nun habe ich immer noch nicht verstanden, wie nun die Vorlagen aussehen werden. Am Montag werden in den einzelnen Fraktionen wird besprochen, wird es nochmal Anträge geben. Wie wird das dann ganz praktisch laufen, Herr Pfissner? Kommt das alles nochmal auf den Prüfstand? Wird neu zusammengebastelt? Wird es dann von den einzelnen Fraktionen einzelne Anträge geben? Wird es einen gemeinsamen Antrag geben? Wird die Stadtkämmerei nochmal was Neues bauen aufgrund der Zahlen? Oder wie wird es laufen am Mittwoch?
Ich denke, erstmal ist die Stadtverwaltung in der Bringeschuld, nämlich dahingehend genau diesen Vergleich, den ich vorhin angesprochen hatte, vorzulegen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Herr Schilder, ich muss ihm widersprechen. Wer den Leuten suggeriert, und da gebe ich Frau Höher recht, die sagte auch, also sie ist sich sehr skeptisch, ob das am Ende, was jetzt in dem Papier steht, wenn es verabschiedet wird, nicht am Ende auch schon der Vorgriff auf den Haushalt ist, nämlich die Sparbüchse für den Finanzkämmerer. Bei allen Einsparungen, die wir haben müssen, also bin ich mir bewusst, also ich bin kein Mensch, der sagt, alle weiter so, 100%, das funktioniert nicht. Aber wenn man es wirklich ehrlich meint und sagt, es sind wirklich nur unaufschiebbare Leistungen und wir müssen jetzt handeln, weil die Träger sonst kein Geld kriegen, dann können wir auch eine Variante machen, indem die Träger den Ansatz, den sie uns mitgeteilt haben, nehmen, 1/12 Jahresscheiben machen, von mir aus auch 10-20% Minus, ja, weil man ja auch, man braucht ja Spielräume dann für den Haushalt, dann wäre das ehrlich. Das, was jetzt vorliegt, ist eben nicht ehrlich, sondern ist die unterschiedliche Behandlung von Trägern. Das ist zwar ein Jugendförderplan, zwar für alle zum Beispiel 25, aber in der Liste sind zum Beispiel, da geht es um Frauenzentren, Da wird bei dem einen Frauenzentrum 50% abgezogen und unter dem nächsten Punkt sonstige Frauenprojekte, wo man dann mal hinter die Fassade guckt, was verbirgt sich denn dahinter, da gibt es wieder ein ganz anderes Frauenprojekt, also was die gleichen Aufgaben teilweise wahrnimmt wie das andere Frauenzentrum, und das wird nur mit 10%. Und solange wie mir dort keiner erklären kann, warum man diese unterschiedlichen Maßstäbe ansetzt, kann die Vorlage so, wie sie jetzt existiert, nicht verabschiedet werden. Und wir werden entsprechend am Montag Änderungen einbringen als CDU-Fraktion, damit es in erster Linie gerecht zugeht. Und zweitens auch, natürlich versuchen wir auch, dass die Träger Geld kriegen. Und im Übrigen, Frau Heuer und Herr Schilder, immer zu sagen, so nach dem Motto, wir warten jetzt unbedingt, was das Land für uns finanziert. Es gibt Kommunen in Thüringen, die bereits, und die wissen auch nicht genau, was sie vom Land kriegen, Haushaltspläne aufgestellt haben. Das heißt, auch die Stadt Erfurt hätte einen Ansatz nehmen können bei kommunalen Schlüsselzuweisungen vom letzten Jahr und hätten auch gesagt können, pauschal, sagen wir mal, nehmen wir eine Summe -20 oder -10%, wenn wir uns nicht sicher sind. Und hätten jetzt einen Haushaltsentwurf vorliegen gehabt, über den wir in Ruhe diskutiert hätten, den wir dann verabschiedet hätten, denn wir haben ja das Instrument eines Nachtragshaushaltes. Das heißt also, danach kann ich immer noch justieren, ob ich noch was zugeben muss bei dem oder anderen, oder ob ich noch was wegnehmen muss, weil mir was fehlt. Also diese Ausreden, nur weil das Land im Prinzip noch nicht klar festgelegt hat, ihre Schlüsselzuweisung, kann ich nicht gelten lassen. Und dann noch ganz kurz,
Fissner, wie wird Ihre Vorlage aussehen? Das würde mich mal interessieren. Wir werden am Montag besprechen. Wie stellen Sie sich ganz persönlich vor? Also, Sie können jetzt den Beschluss nicht vorwegnehmen.
Also ich kann den Beschluss der Fraktion nicht vorwegnehmen. Aber mein Vorschlag an die Fraktion wird sein, dass wir sagen, die Werte, die Träger angegeben haben, also wo sie selber schon Einsparpotenziale festgestellt haben, dass man dann sagt, man macht eine 1/12-Regelung und einigt sich dann noch, das muss aber gerechnet werden, damit das dann am Ende nicht wieder bei 25 rauskommt, dann können wir ja die Ursprungsvorlage nehmen, sondern dass man dann sagt, pauschal von dem Wert, den die Träger angegeben haben, 10% als Reserve, weil ich sag mal so, ich bin natürlich auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen und weiß, dass wir alles so weiter fördern können. Ich könnte es mir einfach machen als Opposition und könnte mich hinstellen und sagen, alles weiter so fördern. Das funktioniert nicht und würde dem widersprechen in der Situation.
Was heißt die Opposition? Es gibt doch ganz andere Mehrheiten. Sie können doch, also müssen doch, wieso sind Sie Opposition?
Also es gibt eine klare Kooperation zwischen der SPD und den Linken und die tragen natürlich auch Haushaltsverantwortung in diesem Stadtrat.
Also wie gibt's hier nur, ich dachte immer, es gibt keine Koalition.
Nein, also das muss ich auch ganz klar zurückweisen. Es gibt keine Kooperation, es gibt keine Koalition, es gibt keine Absprachen, es gibt. Warum sollten wir das schriftlich festhalten? Also Sie können genauso mit der CDU und SPD können genauso gut die Mehrheiten stellen. Das ist überhaupt nicht die Frage.
Also Herr Pfisten hat gesagt, CDU-Fraktionen, wie viel sind Sie? 10, 11? 11? Mikrofon.
Also wir sind 10, Michael Panse ist ja leider krank und von denen ich im Übrigen auch alle grüßen soll. Ich habe heute mit ihm gesprochen, er wäre gerne selbst heute gekommen, aber ich denke mal, er braucht jetzt erstmal die Gesundheit.
Ja. Also wie CDU stimmen wird oder was für eine Vorlage sein könnte, haben Sie gesagt 10%, also die Vorlage der Träger und 10% weg. Wie würde die Linkspartei sich möglicherweise verhalten, können Sie das schon sagen? Können Sie da mitgehen mit dieser Vorlage 10%? Also
auch das kann ich meiner Fraktion nicht vorwegnehmen. Was ich weiß, dass meine Fraktion am Montag einen sehr schwierigen Abend haben wird. Wir kommen alle aus den Ausschüssen, aus unseren Erfahrungen. Wir haben alle in den Ausschüssen wahrscheinlich den Änderungsanträgen der Träger zugestimmt. Und ich möchte noch einmal davor warnen, das, was wir hier machen, ist innerhalb dieser Vorlage zu gucken, wo kann wer was ausgleichen. Und wenn wir innerhalb dieser Vorlage zum Beispiel für die Jugendhilfe noch 1 Million Euro finden, dann wissen wir ganz genau, dass wir es möglicherweise bei den sozialen Einrichtungen wegnehmen, bei der Kultur, und genau so kann das nicht funktionieren. Ich denke, und da bin ich tatsächlich bei Herrn Pfister, man muss das prinzipiell anfassen. Ich glaube, dass es in dem Punkt keine Gerechtigkeit geben kann. Die ist de facto nicht da. Und da wird sich meine Fraktion, glaube ich, richtig entscheiden.
Sie sind ja auch in der Bredouille. Sie haben sozusagen aus Ihrer Partei eine Frau in der Verantwortung, die das mittragen muss. Auch diese Vorlage der Verwaltung wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Bei Herrn Schilder ist es ähnlich, die größte Fraktion. Könnten Sie sich mit dem Vorschlag von Herrn Pfister anfreuen, zu sagen, wir gucken, was die Träger an Einsparpotenzial gemeldet haben und nehmen dann 10% weg?
Das ist durchaus eine Variante. Also so geht man ja mitunter auch an einen Haushalt ran, wenn man noch keine Zahlen hat, dass man einfach so eine 1/12-Regelung macht. Sowas haben wir auch schon exerziert. Das wäre durchaus ein Weg gewesen. Ich warne nur vor einem, dass wir das Paket jetzt völlig aufschnüren und uns darüber im Stadtrat zerstreiten und keine Mehrheit finden. Dann haben wir am 1. Januar nichts. Und das wäre die dümmste aller Lösungen. Also deshalb muss ich sagen, ich bleibe ganz konstruktiv, ist schon richtig gesagt worden, eine gerechte Lösung gibt es nicht, dafür ist die Vorbereitung einfach nicht da, als dass man jetzt sagen könnte, ja, da müssen es 18 oder 17% sein. Es müssen die unaufschiebbaren Dinge geleistet werden ab 1. Januar, das ist keine Frage. Und da wird es dem Einzelnen anderen Änderungen geben. Aber das gesamte Paket würde ich einfach wegen der Praktikabilität nicht aufschnüren, sondern sagen, das entscheiden wir so, machen so schnell wie möglich den Haushalt und dann haben wir geordnete Verhältnisse und im Vierteljahr kommen wir so über die Runden.
Wir sind doch gerade dabei, uns hier zu einigen. Klingt da eigentlich ganz gut, oder? Frau Hörn, nee? Sie würden nicht mitstimmen?
Ja, nee. Ich hab nicht gesagt, dass ich nicht mitstimmen werde. Das hängt von vielen Sachen ab. Aber Herr Schiller, das muss man mal so sagen, im Vierteljahr kommen wir damit über die Runde. Das ist an die Tasche gelungen. Wenn Frau Pablich im März den Haushalt vorlegt, dann diskutieren wir den im April, beschließen ihn im Mai und dann wird er im Juni bewilligt. Da haben wir ab 1.7. vielleicht einen Haushalt. Das ist doch nicht so, dass wir ein Vierteljahr, also jetzt mal schlicht und einfach, nee, Herr Schiller, das wissen Sie ganz genau und das ist in die Tasche gelungen. Das ist in die Tasche gelungen, hören Sie auf.
Wir stellen am Mittwoch den Antrag, dass der Haushaltsentwurf im Januar eingebracht wird, mit der Zielstellung, ihn im März zu verabschieden. Das geht anhand dieser neuen Zahlen jetzt, so wie Herr Pfissner es auch gesagt hat, andere Städte haben das gemacht. Ob wir ihn dann schon bestätigt zurückkriegen, ist eine andere Frage. Aber damit kann man viel besser arbeiten als mit vorläufiger Haushaltsführung. Das ist ein gravierender Unterschied haushalterisch. Und deshalb bin ich wirklich dafür, dass wir klare Verhältnisse schaffen. Ich sage aber auch ganz klar, es wird trotzdem weniger Geld da sein. Und wir werden an diesen Sparkonzepten arbeiten müssen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dann eben zielgerichtet und sinnvoll, weil wir dann wirklich die Einzelfälle anschauen können. Das ist ein ganz großer Unterschied zu dem jetzt pauschalen Rückhaltesummen, die über eine Kürzung zwar was androhen, aber nichts aussagen. Alle haben ein schlechtes Gefühl über Weihnachten im Magen, weil sie sagen, vielleicht fehlen mir 25% oder 50% und viel mehr Klarheit wäre da besser. Das ist gar keine Frage. Aber das schaffen wir bis Mittwoch auf keinen Fall. Das kann ich garantieren.
Frau Heuer, Sie sind nicht einverstanden?
Also ich finde auch den prinzipiellen Ansatz von Herrn Schiller nicht sinnvoll und nicht zielführend. Deswegen werden wir, also nicht, weil Herr Schilder das gesagt hat, sondern weil das ja die Gesamtdiskussion in der Stadt ist, werden wir am Montag, den haben wir schon vorbereitet, auch schon vordiskutiert, aber endgültig nochmal beraten, einen Antrag formulieren und den am Mittwoch auch einbringen, dass es eine Aufgabenkritik geben muss, und zwar in jedem Bereich. Sowohl eine Aufgabenkritik. Das heißt, unser Politikansatz für diese Stadt, der grüne Politikansatz ist, was soll diese Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten? Welche Leistung soll es geben für die Bürgerinnen und Bürger? Und dann muss es Prioritäten geben, dann muss man sagen, das und das ist unabdingbar. Diese Leistungen müssen und zwar auch immer ordentlich finanziert werden. Das wissen viele Träger hier selber ganz genau, dass sie ihre Leute nicht nach Tarif bezahlen können, so wie das in der Stadtverwaltung ja üblich ist. Und so weiter und so weiter. Sowas muss auch gewährleistet sein. Und da muss man einfach gucken, dass es im Zweifelsfall, Streichungen werden immer dann zu einem Wegfall führen. Aber ich finde es, meines Erachtens ist es sinnvoller zu sagen, es gibt die und die Leistung und welche Leistung kann im Notfall entfallen und dann entfällt diese Leistung komplett, aber die anderen Leistungen werden ordentlich weiter angeboten. Und das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, als jetzt zu sagen, hier nehmen wir ein bisschen weg und da ein bisschen und jeder wurschtelt irgendwie so vor sich hin und überlebt irgendwie so ein bisschen. Deswegen werden wir den Antrag stellen, so eine Aufgabenkritik zu machen und eine Prioritätenliste von Aufgaben, die diese Stadt, also von Leistungen, die diese Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern anbieten will, damit die Stadt lebenswert bleibt, erstellt werden soll. Das ist auch ein Prozess, der lange dauert. Das ist nicht bis zum nächsten Haushalt zu schaffen. Aber das ist eine Sache, da gebe ich Herrn Pfissner recht, das sind die Hausaufgaben, die wir in den letzten 5 Jahren nicht gemacht haben. Die hat die Stadtverwaltung nicht gemacht und der Stadtrat hat auch nicht mehr Druck gemacht, das sozusagen einzufordern. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Aber das ist was direkt jetzt vor der Tür steht und sich dringend erledigt werden muss.
Das klingt gut und das ist auch sicher nötig, das verstehe ich sogar. Aber trotzdem muss ja am Mittwoch eine Vorlage beschlossen werden. Und das ist ja eigentlich der Kernpunkt. Herr Kemmerich, wo stehen Sie in diesem Streit? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und natürlich können wir auf die längerfristigen Dinge kommen und wie wird der Haushalt verabschiedet werden. Aber die Vorlage, und das haben ja fast alle Teilnehmer der Runde gesagt, wenn wir ehrlich sind, das, was dann weniger ausgezahlt wird oder gekürzt wird, wird dann nicht mehr draufgezahlt. Ist es jetzt ein Ansatz, wie Herr Pfissner sagt, auf die Träger hören und dann 10% wegnehmen?
Also ich befürchte mal, dass die Stadt uns tatsächlich in die Lage gebracht hat, nicht viel anders handeln zu können. Weil gewisse Verwaltungsvorschriften diese haushalterischen Maßnahmen erfordern. Und es zu erwarten ist tatsächlich, dass dieser vorläufige Haushalt sehr ähnlich mit dem endgültigen Haushalt sein wird und somit Tatbestände festgeschrieben werden, auch mit der Begründung, sonst gibt es gar kein Geld. Also eine größere Drohgebärde kann man ja gar nicht aufbauen. Dem einfach zustimmen zu müssen, sich hier oder da kleine Veränderungen machen zu können. Aber in Gänze und vor allen Dingen nachhaltig diesen Haushalt wirklich auf zukunftsfähige Beine zu stellen, wird uns nicht gelingen. Deshalb bin ich tatsächlich bei dem, was Frau Heuer sagt, das ist auch unser Ansatz, wir müssen mal langfristig über nachdenken, was soll die Stadt machen? Keine grün-gelbe Koalition. Keine.
Erste Mal, diese Frau Heuer zustimmen, oder?
Nein, das haben wir immer schon mal gemacht, wenn es dann mal passt, ne? Ja, halten wir mal fest, ist ja Weihnachten. Also nachhaltig wirklich mal auf sich zu überlegen, was will die Stadt, was wollen wir, was wollen die Bürger für die Stadt, was ist wichtig und was ist wichtig für die Jugend, die heranwachsen in der Stadt und was muss dann finanziert werden. Dass man mal wirklich von der Aufgabenstellung herangeht und dann sieht, okay, was haben wir an Geld und dann muss man es halt entsprechend verteilen. Ich will nur eins sagen, das kam eben ein bisschen kurz. Ich sage nochmal, die Stadt hat nicht nur diese Aufgabe nicht gemacht, uns frühzeitig einen Haushalt vorzulegen, einen Entwurf oder einen vorläufigen Entwurf, sondern auch viele andere Unterlassungen gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, das mag nicht jeder gerne hören, ob wirklich alle Stadtbeamteten und Stadtangestellten in diesen Zeiten diese 100% die Anpassung an Westgelder haben mussten, weil das Geld ist auch damit weg. Und da wird immer gesagt, da wird kein Cent dran gekürzt. Und das halte ich nicht für richtig. Richtig, jedes Unternehmen würde sagen, es geht nicht, wird mit den Beschäftigten sprechen, sagt, auch wir müssen Maß halten, wir müssen Gürtel enger schalten. Da wird nicht drüber diskutiert, es wird einfach als Gesetz hingegeben und damit ist die Diskussion an der Stelle erlegen. Das finde ich auch nicht gut.
Da sind wir dann wieder einer Meinung, Herr Kemmerich.
Jetzt haben wir unterschiedliche Positionen. Herr Schilder und SPD sagt, wir sollten dieses Paket, die Vorlage von der Stadtkämmerei, nicht nochmal aufschnüren. Das würde nur zu Streit führen und möglicherweise dazu führen, dass am Mittwoch, den 16., also nichts entschieden wird oder es im Streit endet. Ja, und vorhin nicht Linkspartei, ja, wir müssten das auf jeden Fall neu diskutieren. Herr Fissner sagt, wir müssen es neu diskutieren, hat den Vorschlag gemacht, 10%. Breuer sagt, ja, müssen wir mal sehen, könnten wir vielleicht mittragen, wir es nicht vorwegnehmen. Trotzdem ist mir noch nicht klar, wie es denn werden soll. Ohne die SPD kann es wahrscheinlich nicht gehen. Ist es jetzt Ihre persönliche Position oder sagen Sie, wir diskutieren das nochmal in der Fraktion und möglicherweise, wenn es konstruktive Vorschläge gibt, schnüren wir das Paket trotzdem nochmal auf, Herr Schilder?
Ja, wir würden ja keine Stadtratssitzung brauchen, wenn wir mit der Vorlage so reingehen und sagen, die geht wieder so raus, ohne dass sie verändert worden ist. Natürlich werden wir die Änderungsanträge alle diskutieren. Das kann durchaus sein, dass auch von uns noch Änderungsanträge kommen. Wir haben natürlich auch verschiedene Dinge, die wir anders sehen, als sie in der Vorlage stehen. Mir geht es nur um das Prinzipielle. Und das hat Herr Kemmerich schon in etwa den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn wir jetzt an das Prinzipielle nochmal rangehen und sagen, wir ändern die Verfahrensweise nochmal, dann ist es Verfahren. Sondern wir müssen jetzt schon das wenigstens als den Grundansatz nehmen, um jetzt erstmal über den 1. Januar zu kommen. Aber einzelne Änderungen, da wo es jetzt wirklich dringend notwendig ist, bin ich schon dafür, dass wir die noch einarbeiten am Mittwoch. Und das ist ja auch bisher immer so gewesen. Das ist kein Thema.
Frau Hennig.
Also aus meiner Sicht muss man die Vorlage nochmal dringend komplett besprechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube bei den Familienzentren ist das der Fall, dass mit der Kürzung, die in diesem Papier formuliert ist, nicht mal die Kofinanzierung vom Land kommen kann. Und genau solche Sachen können wir doch nicht durchgehen lassen. Und da frage ich mich, wo hat die Verwaltung da wirklich richtige Arbeit geleistet? Und wenn wir solche Sachen zulassen, dann machen wir uns mehr kaputt, als sie möglicherweise eigentlich vorhaben. Und deswegen, wenn ich sage, die 10%. Also wenn die Stadtverwaltung gesagt hätte, okay, wir nehmen bei 21% weg oder 10% oder 5%, das hätte ich ja noch nachvollziehen können. Aber diese Streichorgie in den einzelnen Bereichen ist nicht zu rechtfertigen und deswegen muss das ganze Papier angefasst werden.
Das ganze Papier muss angefasst werden, da sind Sie ja fast alle jetzt einig, da bin ich sehr gespannt. Würde ich gerne Mäuschen spielen bei den Fraktionssitzungen am Montagnachmittag und natürlich bei der Stadtratssitzung werde ich auf jeden Fall dabei sein, wenn ich noch reinkomme, denn da wird es wahrscheinlich auch sehr voll werden. Jetzt frage ich mal einen Mann, der den Protest im Vorfeld mit organisiert hat, Lutz Gruber, der auch in der die Aufzeichnung dieser Sendung mit organisiert hat, weil er auch mit den Mitgliedern zusammen eine Protestresolution rausgebracht hat. Lutz Gruber, dass man sich das mal vorstellen kann, dieses Angebot im Jugendhilfebereich, wie viele betrifft das denn? Wie viele Jugendliche, wie viele Menschen betrifft das denn in Erfurt, die diese Angebote in Anspruch nehmen? Gibt es da Zahlen?
Es gibt Zahlen. Wir haben alleine bei den Jugendverbänden über 25.000 Kinder und Jugendliche, die dort regelmäßig ehrenamtlich und auch aktiv in Jugendverbänden arbeiten. Das ist jeder dritte Jugendliche im Alter bis zu 27 Jahren. In den offenen Einrichtungen haben wir im Durchschnitt 20% der Kinder und Jugendlichen, die im Umfeld wohnen, die regelmäßig in ein Jugendhaus gehen. Und das ist jeder fünfte. Und das ist sicherlich eine soziale Struktur, die in der Form sehr gravierende Einschnitte erleben müsste, wenn diese Vorlage so durchgeht.
Der Stadtjugendring hat ziemlich scharf gegen die Verwaltung geschossen und hat die derzeitigen Vorlagen und Vorschläge unqualifiziert genannt. Wieso denn das?
Es wurde ja schon angedeutet, dass die Unqualifiziertheit sich dadurch darstellt, dass eben wirklich unüberlegt, nach unserer Meinung, vor allem fachlich unüberlegt und ohne die trägerspezifische und angebotsspezifische Differenzierung hier herangegangen wurde.
Also die Vorlage muss aus deiner Sicht auch nochmal aufgeschnürt werden?
Das ist sicherlich eine Grundlage, denn es muss wirklich zu den einzelnen Trägern ein Bezug hergestellt werden und vor allem auch auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgerichtet werden.
Wir haben hier eine öffentliche Sendung, wir haben also Publikum für alle, die es nicht sehen, und wir öffnen jetzt die Runde, denn ich sehe ganz viele Träger, viele betroffene Einrichtungen, viele Jugendliche. Wer möchte als erstes seinen Redebeitrag bringen und eine Frage stellen? Bitte mit Vorstellung, weil wir sind ja Radio.
Mit Vorstellung: Anja Pleitz, Kindervereinigung Erfurt e.V. In der Trägerschaft haben wir den Kinderfreizeittreff Hoppla und das Jugendhaus Domizil. Für mich stellen sich ganz praktische Fragen. Also wenn es heißt 25% und alle schnüren jetzt mal den Gürtel enger. Also ich weiß auch, so handhabt das unser Träger. Also Kündigungen sind schon ausgesprochen. Ich weiß auch von der Verwaltung, dass sie auch bestehende Leistungsvereinbarung unserer läuft bis 31.3. mit Kündigungsfrist 3 Monate, dass auch darüber diskutiert wird, die zu kündigen. Und ich gehe eigentlich sehr fest davon aus, dass die Verwaltung das tun wird. Wenn man jetzt eine Kündigung, eine Leistungsvereinbarung bekommt, heißt das ja, ich habe noch andere Verträge, ich kündige immer noch den Strom und das Telefon und versuche aus bestehenden Verträgen rauszukommen. Wenn ich jetzt höre, März ist ja ein schönes Ziel, aber bis der bewilligt ist, also ich gehe auch davon aus, dass das Frühsommer wird, dann sind einfach Strukturen weg. Und wer will das denn wirklich auffangen? Und wer kann mir von Ihnen garantieren, dass es heißt, eure Leistungsvereinbarung wird nicht gekündigt, dann kann ich auch davon ausgehen und sagen, okay, dann gehen wir 25% zurück. Also unser ein Drittel unserer sämtlicher Sachkosten stehen uns zur freien Verfügung. Alles andere ist festgebunden in Betriebskosten. Wenn ich davon, das sind ja dann fast der Drittel, der weg ist. Also es würde halt auch nicht viel laufen. Wer kann garantieren? Ich meine, Sie können das jetzt nicht, Sie haben das ja alle vor sich, aber ich glaube, diese Garantie brauchen die freien Träger, zu wissen, geht's denn wirklich weiter, kriegen wir im Januar Geld oder kann ich sagen, aber April, ich schließe dann wirklich zu.
Zur Erklärung nochmal, es gibt eine Leistungsvereinbarung, einen Vertrag mit dem Jugendamt, also mit der Verwaltung, mit den Trägern. Ein Vertrag hat ja immer zwei Seiten, nämlich, dass das Geld kommt, dass die Leistung gebracht wird. Und wenn das Geld nicht kommt, ist es ja auch im Grunde ein Vertragsbruch. Wer möchte darauf antworten?
Also Verträge bestehen erstmal, das ist keine Frage. Und Verträge haben Laufzeiten und müssen nach den Laufzeiten erneuert werden. Und ich glaube, es hat niemand die Absicht, irgendwo Pauschalverträge zu kündigen, sondern sie müssen neu ausgehandelt werden. Die Bürgermeisterin hat es ja neulich gesprochen. Ja, ich will das gar nicht schönreden. Ich kenne das ja selber, wie es ist. Man hat natürlich, wenn man die Laufzeiten so hat, auch die Pflicht, dann Arbeitsverträge natürlich rechtzeitig zu kündigen, auch Mietverträge und solche Dinge ins Auge zu fassen. Das ist aber auch in vielen Dingen ein ganz normaler Vorgang. Schauen Sie mal an, wer jetzt zum Beispiel bei den Landtagsabgeordneten nicht wiedergewählt worden ist. Dort waren natürlich ein Vierteljahr vorher, haben alle Landtagsabgeordneten ihre Mitarbeiter zum Arbeitsamt geschickt. Das ist Routine. Das ist gar nicht anders. Das ist auch zum Schutz des Arbeitnehmers natürlich richtig. Das sieht man oft nicht. Aber das ist also einfach nicht anders handhabbar. Und deshalb muss ich also auch sagen, bei all dem, um was wir uns noch bemühen werden, ist also jeder Träger gut beraten, wenn er diese Konsequenzen mit seinen Mitstreitern wirklich bis zuletzt diskutiert. Weil es hat doch kein Schönreden irgendeinen Sinn. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist weniger Geld da. Und es wird im Jahr 2010 weniger Geld ausgegeben werden. Und um da jetzt niemand in ein Loch fallen zu lassen, darum bemühen wir uns. Aber dass es zu Einsparungen kommen wird, das ist uns überhaupt nicht anzuzweifeln.
Herr Pfistner will noch kurz darauf antworten.
Ja, also Herr Schilder, ich gebe Ihnen ja recht, wenn Sie sagen, dass die Träger in irgendeiner Form weiter existieren müssen. Sie haben das ja immer wieder so dargestellt. Aber mit den Leistungsvereinbarungen ist es halt ein bisschen komplizierter. Und da sollten Sie einfach mal die Realitäten feststellen, weil die Gespräche werden ja teilweise schon geführt. Es gibt Leistungsvereinbarungen, die laufen bis 31. März, es gibt welche, die laufen bis Juni, es gibt sogar welche, die bis Ende des Jahres haben. Und deswegen haben wir genau eine Auflistung von der Stadt verlangt, warum auch so unterschiedlich. Also warum da hat der eine noch bis 31.12. und. Das heißt, also das auch das müsste ja mal einheitlich geklärt werden. Zweiter Punkt, wir haben einen Jugendförderplan. Und der hat eigentlich eine mittelfristige Anlegung. Das heißt, dass der Träger, wenn der Jugendförderplan beschlossen wird, auch zumindest mittelfristig mit dem, was dort eingestellt wird, auch planen kann. Und es ist ganz klar geregelt, Prioritäten. Ich weiß nicht, warum man vor 1 oder 2 Jahren die Prioritäten dahingehend geändert haben, dass alle im Rang 1 sind und alle, was weiß ich, 43 ist genau der gleiche Rang wie, sagen wir mal, in der ersten Kategorie die Nummer 3. Wir haben das früher anders gemacht, aber das wollte Frau Tierbach so, das muss man auch mal ganz klar sagen, weil wir hatten auch früher noch innerhalb des Jugendförderplans die einzelnen Bereiche und haben innerhalb der einzelnen Bereiche Prioritäten gesetzt und haben dann geguckt, okay, aus dem Bereich 1, 2, 3 aus dem Jugendförderplan werden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Man hat Einheitsbrei gemacht, man hat jetzt gesagt, Rang haben 1 haben bis 43 und das führt nicht weiter, weil ich natürlich auch unterscheiden muss, was brauche ich in der Jugendverbandsarbeit, was brauche ich direkt in offenen Jugendhausangeboten. Und genau das, diese fachliche Statement, das fehlt auch von Seiten der Stadt. Und ein zweiter Punkt, das muss ich auch mal klar ansprechen, und da gebe ich Frau Henning recht, wenn wir entsprechend kürzen, gerade bei Trägern, die von der Landesförderung abhängig sind, und bei der Landesförderung gehe ich davon aus, dass in der Regel die Träger wahrscheinlich das Gleiche kriegen werden. Wenn man jetzt einfach mal so bestimmte Haushaltsdiskussionen auf Landesebene, die in den Häusern geführt wird, mal mitverfolgen kann. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist, was ist denn zum Beispiel, wenn die Kommune reinschreibt 50% Kürzung und in der Erziehung, Ehe- und Familienberatung zum Beispiel müssen sie dann eine VBE kündigen, weil sie das Geld nicht mehr haben und sie haben auch das Risiko als Verein, das sind ja alles ehrenamtliche Vereine, die dann mit ihrer, also selbst haften als Vorstand. Und wenn sie dann sagen, okay, wir müssen hier eine Stelle kürzen, dann sagt das Land nach Richtlinie, ich brauche mindestens 2 qualifizierte VBE. Das heißt, die Landesförderung fällt komplett weg. Und deswegen ist diese Vorlage dieser ganzen Aktion, das muss alles berücksichtigt werden, damit wir im Stadtrat auch eine ordentliche Entscheidung treffen können. Und das ist nicht der Fall. Und deswegen sage ich, bleibt es so bei der Vorlage, werden wir Änderungsanträge bringen. Entweder sie bringen eine Mehrheit und man meint es ehrlich, dass man sagt, das ist wirklich nur vorläufig bis zur Vorlage des Haushalts. Denn ich persönlich kann nicht einfach als anhand der Liste sagen, wer kriegt jetzt 50% weniger, weil ich möchte den Gesamthaushalt sehen. Frau Jahr hat ja vorhin angesprochen, bei ihr gibt es Prioritäten, Kaisersaal Geld wegzunehmen, damit man nämlich auch entsprechend die Möglichkeit hat, umzuschichten.
Wir geben zurück ins Publikum, da rumort's schon.
Ja, Christoph ist Mitmenschen. Ich will zunächst mal sagen, dass ich tief beeindruckt bin. Und zwar tief beeindruckt von der Naivität der Kommunalpolitik. Ich weiß nicht und ich würde mich freuen, wenn die mal die Hände heben, mit denen im Vorfeld gesprochen wurde. Hier ist immer die Rede davon, ist mit freien Trägern gesprochen worden. Es sind auch Kürzungspotenziale kommuniziert worden. Das ist mir nicht bekannt. Mit mir hat keiner gesprochen beispielsweise. Und mich würde wirklich mal interessieren, welcher Träger ja die Hand heben kann und kann sagen, das ist qualifiziert gemacht worden. Ist mir nicht bekannt. Das Nächste, ich weiß nicht, ob den Kommunalpolitikern, nicht nur die zu mutig sind, hier am Podium zu sitzen, sondern die 50, die im Stadtrat sitzen, jemals sich Gedanken gemacht hat, welche, und ich benutze jetzt mal diesen Begriff, Systemrelevanz Jugendarbeit hat. Und damit meine ich nicht nur die offene Jugendarbeit, sondern Jugendhilfe insgesamt. Ich frage alle, die da vorne sitzen, ob mir jemand plausibel machen kann, warum, und wir sind Träger von also sozusagen von beiden Einrichtungen, da muss ich gar nicht sozusagen einen gegen den anderen ausspielen, warum ein Jugendhaus sozusagen nach den Planungsvorgaben mit einer Kürzung von 25% zu rechnen hat. Ich weiß aber, dass es mehrere gibt. Und ein Kinderschutzdienst beispielsweise oder ein Kohlprojekt in Erfurt, das gibt es nur einmal. Und hat im vergangenen Jahr sich mit 177 vergewaltigten Kindern abgeben müssen, um 50% gekürzt wird. Da wüsste ich einfach mal, welcher Mensch auf solche Ideen kommt. Das ist mir völlig unklar. Und ich könnte es unendlich fortsetzen. Und deshalb kann ich es gut verstehen, dass am 16.12. eine Entscheidung getroffen werden muss. Das kann ich sehr gut verstehen. Es gibt sicher auch Alternativen. Aber einfach zu sagen, wir machen es jetzt mal so, wie da ist und das ist alles gut und richtig und wenn nicht, hat man sich halt ein bisschen geirrt. Das finde ich einfach nicht nur naiv, das finde ich verantwortungslos. Und ich möchte gern verantwortungsvolle Politiker am 16.12. sehen. Das ist einfach meine Forderung.
Herr Schilder, muss das Paket nicht doch nochmal aufgeschnürt werden? Das sind doch vernünftige Argumente, die eigentlich dagegen sprechen, das so zu lassen, wie es ist.
Ja, das sind die Punkte, über die wirklich gesprochen wird, auch am Mittwoch. Natürlich kann es nicht sein, dass Landesförderung irgendwo wegfällt. Also das waren ja genau die Positionen, die ich genannt habe, dass es durchaus auch Träger geben wird, die 100%ige Förderung wieder kriegen werden, weil einfach sonst das Minimum wegfällt und wer also jetzt schon am Limit ist und also meinetwegen nur mit 2 VBE überhaupt fortbestehen kann, der wird auch 2 VBE behalten müssen, sonst ist ja die Einrichtung weg. Genau darum geht es ja, dass das nicht passiert. Ansonsten muss ich sagen, ich habe, so wie Herr Pfister es schon gesagt hat, es sind, und deshalb wundere ich mich hier, nach Stadtratsbeschluss alle freien Träger angeschrieben worden und sollten uns also mitteilen, welche unaufschiebbaren Leistungen sie haben, sowohl in Summe als auch in der Qualität. Und ich bin davon ausgegangen, dass das sich in dieser Vorlage auch widerspiegelt. Wenn es jetzt, und das wird also mehrere Einzelfälle geben, die werden wir bearbeiten, das ist keine Frage am Mittwoch, aber das ändert nichts an dem Grundanliegen, das wir haben, dass wir erstmal ab Januar wieder lebensfähig bleiben.
Lutz Gruber, Stadtjugendring, spiegelt sich das wieder in der Vorlage, die individuellen Bedürfnisse, oder eher nicht?
Also wir können das nicht feststellen, denn die freien Träger, vor allem im Bereich Jugendhilfe und Jugendförderplan und auch Familienförderung, sind Ende Oktober, Anfang November per E-Mail in einer sehr kurzen Frist von den Ämtern angefragt worden und sie sollten entsprechende Einsparpotenziale benennen. Ich weiß von zumindest auch unseren Mitgliedern vom Stadtjugendring, dass sie dieser Aufforderung nachgekommen sind, haben die entsprechenden Informationen gegeben. Aber die Einsparpotenziale und damit auch rein rechnerisch das, was wirklich zwingend notwendig ist, um die Struktur zu erhalten, findet sich in der Vorlage leider nicht wieder.
Wir geben weiter ins Publikum.
Ja, mein Name ist Carola Hettstedt. Ich vertrete hier eine Einrichtung der Familienförderung, das Familienzentrum Family Club im Erfurter Südosten. Und es ist schon viel gesagt worden, auch gerade im Hinblick auf die Familienförderung. Da möchte ich einfach nochmal die Aussagen von Susanne Hennig aufgreifen. Die Familienförderung ist ein Bereich, es gibt einen Familienförderplan, der ist beschlossen im Jahr 2008 ohne Begrenzung, also eigentlich läuft er weiter fort. In diesem Familienförderplan, dahinter verbergen sich zwei Familienzentren mit je zwei Mitarbeitern und drei Trägerprojekte mit jeweils einer halben Stelle. Das heißt, wir haben für die Familienförderung in Erfurt 5,5 Mitarbeiter, die über die Kommune zum Teil gefördert werden. Die Familienzentren bekommen noch, wie schon richtigerweise dargestellt wurde, Landesfördermittel, wenn bestimmte gesetzliche Maßgaben erfüllt sind, nämlich wenn zwei vollbeschäftigte VBE-Fachkräfte vorgehalten werden. Wir sind ein Bereich, der mit 50% sowohl in Sach- als auch Personalkosten in der Reduzierung oder in den unabweislichen Ausgaben eingeflossen sind. Egal, ob das jetzt in Zwölftelscheiben oder ob wir die 50% bis zur in der ersten Jahreshälfte in Gänze aufbrauchen können, dürfen, wie auch immer, sind es einfach zu viele Eventualitäten und Wenn und Abers. Was ist dann? Wie geht es weiter? Ich kann mit den 50% Kürzung eine VBE ein ganzes Jahr beschäftigen oder zwei für ein halbes Jahr. Ich kann aber dann den Landeszuschuss nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich kann die Leistungen nicht mehr erbringen. Man muss ja auch sehen, wir erbringen Leistungen für die Stadt, die im Gesetz geregelt sind, die festgeschrieben sind. Und wir erinnern uns alle an die Wahlversprechen, wie wichtig Familienförderung, die Unterstützung von Familien, die Erziehungsleistung von Familien doch allen in ihren Wahlprogrammen waren, wie Familie auch abgehakt wurde als erledigt. Wie das jetzt erledigt wird, das sehen wir an diesem Entwurf. Das kann ich so nicht hinnehmen. Und mir fehlt auch die Transparenz. Also es wurde auch immer wieder gesagt, die Transparenz, warum in einigen Bereichen 0% Reduzierung, in anderen 10%, in anderen 50%. Es wurde uns nicht erklärt. Und natürlich wurden wir Ende Oktober angefragt, ob wir Möglichkeiten, Einsparpotenziale sehen und diese benennen können. Wir haben darauf geantwortet, ich denke jeder Träger. Auch ich sehe das nicht in diesem Entwurf, dass sich das widerspiegelt, die Antworten. Und dann muss ich sagen, die Einrichtung der Familienförderung mit dieser Kofinanzierung. Unter unserem Antrag steht immer, er ist nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gestellt. Ich denke, vielen anderen Trägern geht es auch so. Wir beantragen nicht Gelder in utopischen Höhen, sondern wir beantragen die Gelder, sowohl im Personalkostenbereich, das müssen wir nachweisen, als auch im Sachkostenbereich, die tatsächlich entstehen, die wir benötigen. Und die Familien Fördereinrichtungen erbringen Eigenanteile in nicht unerheblicher Höhe. Auch dies Geld würde man, wenn man uns auf 50% kurz wegschmeißen.
Die offene Frage, die bleibt, wie transparent ist der Prozess und kann ja in der Kürze der Zeit überhaupt fachlich sein? Die Frage gebe ich dann gleich nochmal ins Podium. Lutz Gruber vom Stadtjugendring sammelt weiter Stimmen und Fragen, Meinungen.
Ja, ich habe gleich noch mal eine Frage. Also was mir hier immer auffällt, ist, dass das alles für mich.
Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, Jens Hases, Streetworker und Bürger von Erfurt. Was mir auffällt ist, Sie sind ja jetzt alle Volksvertreter, weil ich kann mich erinnern, da war eine Wahl, da wurden Sie vom Volk gewählt und auch Ihre Freunde, die da mit im Stadtrat sitzen. Und Sie treten ja dann auch für uns natürlich ein, wir sind ja das Volk. Und was ich mich da frage, war, wenn Sie das alles nicht wollen und wenn Sie das alles so traurig finden, warum nehmen Sie sich nicht alle gegenseitig an die Hand und gehen am nächsten Mittwoch zum Landtag hoch, bevor Sie in Ihre Stadtratssitzung gehen und sagen denen, wir können das nicht, wir brauchen mehr Geld. Wir kommen sogar mit, also wir unterstützen Sie.
Also wahrscheinlich die Frage.
Kann ich Ihnen ganz klar sagen, weil ich da arbeiten gehe. Wir machen das ehrenamtlich, das möchte ich hier auch nochmal klar sagen, weil wir sitzen nicht den ganzen Tag im Rathaus und warten da ab und sind froh, dass wir irgendeine Liste abhaken können und mal ein bisschen Geld streichen können und mal irgendjemanden ärgern können. Ich habe einen 40-Stunden-Job und ich mache den Rest abends in meiner Freizeit. Ich mache das gerne, ich kann damit aufhören, wenn ich das nicht will. Aber genau deswegen kann ich tagsüber nicht an den Landtag gehen und protestieren, weil da sitze ich an meinem Schreibtisch und verdiene meine Brötchen.
Trotzdem also war ja die Frage wahrscheinlich trotzdem Richtung Land, wo die Ursachen sind und ob sagen ein Stadtrat, eine Stadt sich das gefallen lassen kann. Ich kann nur sagen, der Gemeinde- und Städtebund ist ja sozusagen die Vertretung für die Kommunen, hat sich ja geäußert, ziemlich scharf. Das heißt, müssen wir den Ball noch mal Richtung Land spielen, Frau Hennig?
In jedem Fall. Also für mich ist die Diskussion dann noch nicht zu Ende und auch bei der ganzen Diskussion, wann die Stadt den Haushalt hat, möchte ich immer noch darauf hinweisen, dass noch ein Parlament dazwischen hängt und das nämlich das Landesparlament. Und deswegen halte ich es durchaus für sinnvoll. Warum soll nicht der Stadtrat geschlossen am Donnerstag, wenn wir eigentlich die Weihnachtsfeier geplant haben, geschlossen zum Landtag zu laufen? Um einfach zu verdeutlichen, dass wir alle auf kommunaler Ebene damit nicht einverstanden sind. Und so habe ich zu uns heute Abend hier zumindest verstanden.
Herr Pfissner, Sie nehmen sich das Mikrofon. Wollen Sie dagegen protestieren oder geht es wirklich darum, auch zu protestieren im Land und zu sagen, die Kommunen müssen verdammt nochmal besser ausgestattet werden? Der Gemeinde- und Städtebund sagt, Herr Brichtzi, auch ein Kollege aus Ihrer Partei, der sagt, ihr dürft als Land nicht den Kommunen mehr Aufgaben überhelfen und sie dann nicht adäquat dafür damit finanzieren. Ist das ein Problem?
Also prinzipiell als Kommunalpolitiker tut man sich natürlich immer für seine Kommune einsetzen. Und ich möchte einfach das nochmal unterstreichen, was Katrin Heuer gesagt hat. Im Prinzip, es gibt doch keinen Stadtrat, der in diese Sitzung geht und in die Hände klatscht und sagt, wo können wir jetzt den Leuten wieder Geld wegnehmen. Das macht doch keiner aus Spaß, Jux und Tollerei erstens. Zweitens, ich bin nach wie vor der Meinung, bevor man großen Aufschrei gegenüber dem Land macht, ja, die ja auch im Prinzip das alles, was jetzt im Moment vorliegt, wahrscheinlich eine neue Verschuldung von 1,4 Milliarden machen müssen. Das muss man einfach auch mal sehen. Also es ist doch nicht so, dass dort eine Kuh ist, die man melken kann, so einfach und kann sagen, es gibt mal noch einen kleinen Aufschlag. Die haben doch genauso die gleichen Probleme. Und man muss bitte bedenken, dass viele Leistungen, die bei uns sogar schon als Art freiwillige Leistung eingestuft sind, eben durch Leistungsvereinbarung, freiwillige Pflichtaufgaben wollte ich sagen dazu, im Prinzip schon eingestuft sind, sind ja für das Land erst recht freiwillige Leistungen. Also gerade ein Jugendförderplan, also die Unterstützung für die Kommunen sind ja rein freiwillige Leistungen halt. Und da denke ich mal, hat sich das Land in den letzten Jahren eigentlich immer sehr großzügig beteiligt und hat gerade den Jugendbereich, doch Jugendförderplan, im Prinzip nicht in Größenordnung gekürzt, wie das in anderen Bereichen passiert ist. Erster Punkt, wie gesagt, bevor man auf andere zeigt, sollte man erstmal selbst Hausaufgaben machen halt. Es gibt genügend Bereiche, wo wir im Prinzip, eben weil wir keine Prioritätenlisten haben, im Prinzip jetzt in der Bredouille sind und uns eigentlich nur noch ein Pauschalgefälle übrig bleibt. Das muss man ganz einfach sagen.
Das ist eine Sendung mit Beteiligung, mit Publikumsbeteiligung, deswegen gehen wir weiter ins Publikum. Lutz Gruber hat das Mikrofon.
Also ich bin Matthias Weiß und ich bin von der Offenen Arbeit der Evangelischen Kirche hier in Erfurt und ich möchte nochmal, sag ich mal, für Alternativen werben. Gell? Also es geht ja darum, dass Kinder, Jugendliche, Familien und auch Bildung in der Bundesrepublik, in Thüringen und in Erfurt ein großes Gewicht irgendwie haben, zumindest wird das so gesagt. Damit wird sich auch geschmückt, also mit Projekten und solchen Sachen und Angeboten. Und es ist aber auch ein Widerspruch, natürlich ist weniger Geld da, gell? Aber ich kann ja auch gucken, also vielleicht gibt es die Möglichkeit, Geld zu erwirtschaften, indem man eben sagt, naja, dann wird eben eine Immobilie in Erfurt verkauft. Ja? Also das wäre ja zum Beispiel auch eine Sache, dass man sagt, okay, also wir überbrücken den Zeitraum, der jetzt schwierig ist, indem wir gucken, wie wir vielleicht Geld auftreiben. Also das könnten auch Kredite sein. Im Zusammenhang mit dem mit der Finanzkrise, da gab es ja auch Kredite, jetzt nicht von der Stadt Erfurt, aber für Banken und für das alles. Und wenn wirklich geguckt wird, will man das eigentlich, dann wird es da vielleicht auch andere Wege geben.
Also ein Eigenbetrieb, gab ja einen Vorschlag, einen Eigenbetrieb zu gründen, der dann über 5 Jahre sich verschuldet, Kredite aufnehmen nimmt. Das wäre eine Möglichkeit, das zu überbrücken. Das habe ich zumindest als Vorschlag gehört. Frau Heuer, Sie nicken? Sie schütteln den Kopf?
Also das, was Ich kann mal nur sagen, die ganze Verschuldungsspirale, die die Bundesregierung da gerade anrichtet, wird uns alle noch teuer zu stehen kommen. Die finde ich komplett falsch und das würde ich auf kommunaler Ebene überhaupt nicht befürworten wollen. Das muss ich ganz klar und deutlich sagen. Schulden für Investitionen immer, weil man Investitionen sonst nicht schultern kann, dann hat man ja auch einen Wert dagegen. Aber Schulden für Konsum, muss ich ehrlich sagen, kann man nicht machen. Also und Verwaltungshaushalt ist, auch wenn, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt hier rausgeschmissenes Geld oder so, aber Verwaltungshaushalt ist keine Investition. Und aus dem Verwaltungshaushalt werden die Sachen, die an Jugendhilfeträger gehen, bezahlt. Verkauf von Immobilien hört sich auch cool an, ist aber in den letzten Jahren auch sukzessive immer schon passiert. Es ist schon deutlich weniger Immobilienvermögen da in der Stadt. Es ist auch gar nicht mehr viel, was man da wirklich verkaufen könnte. Und ein bisschen was braucht man auch noch. Weil zum Schluss hat man sonst keine Immobilien mehr und muss für die eigenen Mitarbeiter Räume anmieten. Und das steigert dann auf lange Sicht auch wieder die Ausgaben. Also es ist schon sinnvoller, die Leute in den eigenen Immobilien zu haben. Und Immobilien, die von der Stadt nicht selbst genutzt werden, da gibt's so einen Plan nicht, aber es gibt einen Stadtratsbeschluss, wonach alle immer der Reihe nach durchgeguckt werden, da werden auch sukzessive Sachen verkauft. Also das ist keine Frage, das passiert sowieso schon. Ich bin auch immer für kreative Lösungen, keine Frage, aber Städte dürfen sich zum Beispiel überhaupt nicht verschulden, wir dürfen gar keine Kredite aufnehmen für Verwaltungshaushalt, ist verboten. Land und Bund darf das, aber Stadt darf das nicht. Das ist einfach laut Thüringer Haushaltsordnung verboten. Geht also, nicht mal. Selbst technisch nicht, wird der Haushalt nicht genehmigt. Haben wir also gar keinen,
Stadt,
bleibt weiter vorläufiger
Haushaltsordnung. Eine Stadt darf keinen Kredit aufnehmen.
Nee, das stimmt nicht. Kredite für Investitionen.
Ne, aber nicht für einen Verwaltungshaushalt, darf nicht sein, auch nicht über so eine eigene, über einen eigenen
kommunalen Betrieb. Wenn man in den Bereich kommt, dass man Kredite dafür aufnimmt, kommt man unter Zwangsverwaltung des Landesverwaltungsamts, dann muss das Landesverwaltungsamt jede einzelne Ausgabe genehmigen. Da muss man jede einzelne, im Prinzip jeden Bleistift, den man bezahlen will, in Weimar beantragen. Und das muss ich ehrlich sagen, in die Situation möchte ich als Erfurt nicht kommen. Dann sind wir noch weit von entfernt. Das ist auch gut. Und da bin ich auch heilfroh drüber. Aber da geht's uns richtig schlecht, weil dann fragt keiner mehr, ob ein Träger 25% oder 10% gekürzt wird, da kommt das komplett weg. Und da ist nämlich das Landesverwaltungsamt relativ radikal. Also davor kann ich nur warnen, das als die Lösung anzusehen. Das wird eine Katastrophe, wenn wir an dem Punkt angelangt sind.
Wir geben zurück ins Publikum.
Ja, guten Abend, mein Name ist Gisela Sann. Ich vertrete hier den Domino e.V. als Träger und ich arbeite auf dem Kreativ- und Abenteuerspielplatz. Auch wir sind angeschrieben worden, nochmal zu schauen, wo wir Gelder sparen können. Und ich muss dazu sagen, dass wir die Meldung gemacht haben, dass wir von dem Haushaltsplan zum Beispiel von der Gesamtsumme her nichts sparen können, weil wir schon am untersten Limit sind. Wir haben vorgeschlagen, dass wir versuchen, Gelder zu akquirieren, um halt so den Anteil von der Kommune mit zu verringern. Aber die Möglichkeiten sind eigentlich einfach auch begrenzt von den freien Trägern halt irgendwie Eigenmittel zu erwirtschaften und so weiter. Ja. Weil gerade halt auch die Kinder, die uns besuchen, haben kein Geld. Ne. Und ich wollte das auch nochmal betonen, wie wichtig ist, dass wir halt gemeinsam daran arbeiten, wie der Jens das gesagt hat. Der hat das jetzt nicht böse gemeint. Sie dürfen das auch, es wirkt dann wie so ein persönlicher Angriff, so kommt mir dann Ihre Reaktion. Oh, aber es ist doch schon wichtig, dass wir vielleicht auch gemeinsam beim Land versuchen, da nochmal Gelder zu bekommen.
Weitere Fragen, Reaktionen aus dem Publikum? Jetzt ist die Möglichkeit, auf Sendung zu kommen.
Ja, mein Name ist Danny Müller, ich bin der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und wollte nochmal ein Stück weit auf die Frage eingehen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, unabhängig, und das muss ich mal ganz klar sagen, unabhängig auch, in welchen Details wir jetzt die Vorlage zum Mittwoch nochmal ändern oder eben auch nicht oder. Der Jugendhilfeausschuss hat sich dazu positioniert, er hat einige Änderungsanträge auch für die Vorlage beschlossen, die sozusagen eine Erhöhung der vorläufigen Mittel vorsehen. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Fraktionen das bewerten werden. Nichtsdestotrotz haben wir noch was Zweites beschlossen und das bedeutet, dass wir bis Februar nächsten Jahres diese sogenannten Prioritätenlisten, die ein Stück weit Herr Fistner ja auch einfordert, auch vorlegen werden. Das betrifft nicht nur den Jugendförderplan, das betrifft die Hilfen zur Erziehung, das betrifft die Kita-Bedarfsplanung und den Plan zur Familienbildung. Da gebe ich Ihnen Ihren Fragen erstmal vollkommen recht, wir auch mal aufzeigen müssen, wie geht's denn weiter, unabhängig davon, wie wir wissen, wie viel Geld in den einzelnen Plänen dann wirklich durch den Haushalt reingebracht wird. Wir müssen als Entscheidungsträger, aber auch als Betroffene solche Listen haben, damit wir sehen, okay, hier setzt erstmal die Fachverwaltung in dem Bereich die oberste Priorität und nach unten durchdekliniert, um das dann zu diskutieren.
Aber Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, wie kann das in der Kürze der Zeit gehen? Das war, die Jugendhilfeplanung war da im Prozess über einen längeren Zeitraum. Das ist Jugendamt, Mitbefragung. Also es war eine Erhebung. Das hat doch ewig gedauert. Wie kann das in der Kürze der Zeit jetzt neu bewertet werden?
Das ist vollkommen korrekt. Wir wollen auch nicht die Pläne verändern. Wir wollen auch nicht die Bedarfe verändern, sondern wir müssen sehen, ich bleibe beim Beispiel Jugendförderplan. Der gibt Ziele vor, die erreicht werden sollen. Und deswegen ist auch ein bisschen schwierig, da jetzt drüber zu schimpfen, dass da keine Priorität mehr sitzt, weil eigentlich der Jugendförderplan sagt, wir gehen nach Planungsräumen, wir gehen nach zielgruppenorientierten Projekten und so weiter und so fort. Und wir stellen in diesen Leistungsbereichen, ich spreche von offener Jugendarbeit, Paragraph 11, ich spreche von Jugendverbandsarbeit, Paragraph 12, Sozialarbeit, Paragraph 13 des Sozialgesetzbuches des Achtens, da hat die Stadt im Jugendförderplan definiert, was meinen wir, dass basal, also als unterste Grenze, wichtig ist, um diese Leistungsbereiche vollkommen qualitativ auszufüllen. Und das hat dieser Jugendförderplan beschrieben. Darüber hat er hinaus an einer oder anderen Stelle noch was Zusätzliches beschrieben, was wünschenswert wäre, was wir in der Vergangenheit auch größtenteils verwirklichen konnten mit dem Geld. Und jetzt krachen wir aber erstmal mit den Finanzen so hinein, dass wir wissen, auch bei den basalen Aufstellung aller Angebote können wir die nicht aufrechterhalten. Das sagt zumindest erstmal ganz formal die Vorlage.
Also die Vorlage der Verwaltung, der Stadtkämmerei. Richtig. Und der Jugendhilfeausschuss ist ja ein offener Ausschuss, wo auch Träger mit drin sitzen, also nicht nur Stadträte. Der hat gesagt, 10% wären verkraftbar. Sind wir bei den 10% von Herrn Fistner? Habe ich das richtig gelesen oder gehört?
Wir sind nicht bei den 10% von Herrn Fistner, weil Herr Fistner will ja auf alle Kürzungen nach 10% Sicherheit drauflegen. Ne? So habe ich Sie verstanden. Zumindest auf das, was die freien Träger sagen, selbst zu
also wären es dann 20 so oder was?
Nicht? Weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber er hat ja gesagt, egal, kann ich jetzt nur spekulieren. Die freien Träger und der Jugendhilfeausschuss in seiner Gänze hat gesagt, 10% ist erstmal eine Grundlage für die vorläufige Haushaltsführung, um in Diskussion zu gehen, auch für eine geänderte Prioritätenliste und dann zu gucken, sozusagen im Rahmen der Haushaltsdiskussion, die ja eigentlich erst kommt, und das will ich auch nochmal betonen, die wichtige Auseinandersetzung wird im Haushalt dann geführt und eben nicht bei der vorläufigen Haushaltsführung. Und die hoffe ich, dass wir die ab Januar führen können.
Aber wir hören, am Anfang haben wir gehört, wenn man ehrlich ist, bleibt es dann bei den Kürzungen oder Minderauszahlen, habe ich zumindest hat Frau Heuer gesagt. Und
also haben also Fakt bestätigt. Ist, das will ich nochmal als Statement mitgeben. Fakt ist, wir werden im Februar Prioritätenlisten haben. Ob die alle bis ins letzte Detail auf einer fachlich qualitativen Vergleich fußen oder ob sozusagen hier auch unter physikalischer Betrachtung das ein oder andere höher gehängt wird und das andere niedriger.
Physikalische Betrachtung, was ist das?
Fiskalische, Entschuldigung.
Ich lerne auch mal dazu. Vielleicht kannte ich ja den Begriff noch nicht. Ja.
Das bedeutet sozusagen, das, was wir jetzt nicht haben, ja, auch eine klare Grundlage für eine Entscheidung, dass wir sagen können, diese Einrichtungen sind so viel wesentlich wichtiger als alle anderen ganz wichtigen Einrichtungen, was eigentlich die Quadratur des Kreises wieder ist. Das ist aber dann unser Problem, mit dem müssen wir auch politisch umgehen.
Der Problem des Jugendhilfeausschusses oder Problem der SPD-Fraktion?
Also im ersten Linie sozusagen auch das Problem des Jugendhilfeausschusses.
Okay, also das in dem Ausschuss zu diskutieren, in dem Fachausschuss und das zu entscheiden. Herr Fistner, kurz nochmal, weil die Frage an Sie ging, 10% von den Eigengekürzten schon oder also sind es dann 20? Erklären Sie es bitte nochmal.
Also ich hab ja gesagt, wir müssen die Zahlen vorliegen haben. Wenn ich die Tabellen vorliegen habe, gucke ich, was hat die Stadt als Planansatz von 2010 gehabt, was haben die Leute 2009 gekriegt und was haben die Leute von sich aus gesagt, was sie einsparen können. Denn Fakt ist, es fehlen 26 Millionen und es ist auch klar, auch wenn das nicht immer so eindeutig rübergebracht wird, insbesondere von der Stadtverwaltung, da wird ja immer der Eindruck erweckt, so nach dem Motto, naja, es ist ja nur vorläufig, wenn der Haushalt kommt, kriegt er schon euer Geld oder so. Das sehe ich eben nicht so. Und Herr Möller, eins will ich Ihnen sagen, der Jugendhilfeausschuss muss deswegen den Jugendförderplan im Februar neu aufrollen oder neu auf die Tagesordnung setzen, weil wir einen verbindlichen haben. Und da gibt es klare Rechtsprechung. nämlich von Gerichten, vom Bund. Und die sagen nämlich, dass Kürzungen bei Trägern in dem Bereich von maximal 10% angemessen sind, wenn es die finanzielle Situation nicht hergibt. Und deswegen muss das jetzt gemacht werden. Das hätte man eigentlich schon vorher machen müssen. Und was ich auch bei der Gelegenheit klar sagen muss, unser finanzpolitischer Sprecher, Herr Huck, hat bereits im Jahr 2007 darauf hingewiesen auf die mittelfristige Finanzplanung, die uns jedes Jahr immer mit beigelegt wird, und hat gesagt, dass wir massive, da wussten wir noch nichts von Finanz- und Wirtschaftskrise, dass wir massive Probleme in der Stadt kriegen. Und es ist nicht reagiert worden. Es ist nicht reagiert worden, im Gegenteil, die Planungen liegen in der Schublade und das kann es nicht sein.
Eine letzte Wortmeldung noch für die jetzige Sendung.
Tina Holz, Streetworkerin aus der Innenstadt. Ich habe mehrere Fragen an Sie. Und zwar stand heute in der Zeitung, dass der Oberbürgermeister mit den Angestellten der Stadtverwaltung gestern eine Personalversammlung hatte. Meine Frage ist, wieso wird bei den Angestellten der Stadtverwaltung keine Arbeitszeitsenkung bedacht? Das ist meine erste Frage. Weil ich denke, dass die freien Träger seit eigentlich 2004 oder 2005 auch gezwungen sind, ihre Kosten zu senken. Wir arbeiten alle mit unseren Sachkosten und Personalkosten quasi knapp unter der Kante. Das heißt, die Zuarbeiten, die die freien Träger an die Ämter beziehungsweise an den Stadtrat machen sollten, mit Vorschlägen, welche Einsparpotenziale noch gesehen werden, fand ich persönlich als Frechheit, weil, wie gesagt, viele Träger auch mit den Sachkosten nach 2005 überhaupt nicht erhöht wurden. Das heißt, wir geben unser Geld für Miete, für Telefon, für Strom, für Papier und so weiter aus. Also selbst wenn wir als Streetworker eine Kanufreizeit über ein Wochenende machen wollen, müssen wir mit unseren Jugendlichen losziehen und um Geld betteln bei Leuten, die wir privat kennen und so weiter. Also solche Sachen sind einfach nicht drin. Oder zum Beispiel Verköstigung, also Tee, Kaffee, Wasser bezahlen wir privat. Und da einfach noch Einsparpotenziale zu erwarten, finde ich eine Frechheit. Das muss ich so sagen. Und deswegen halt nochmal meine Frage, welche Einsparpotenziale sieht der Stadtrat in den eigenen Reihen? Sieht die Stadtverwaltung in ihren eigenen Reihen bei Personal, bei Fuhrpark, bei Papier, was weiß ich? Also es geht da genauso um Bleistifte und Radiergummis in der Stadtverwaltung, auch in den im Stadtrat, wie auch bei den freien Trägern.
Müssen wir vielleicht nochmal klären, ob der Stadtrat die eigenen Reihen sind. Jetzt ging es aber in Richtung Verwaltung. Wer möchte reagieren? Frau Heuer?
Also ich sag mal, in Richtung Verwaltung ist eine Frage, eine gute Frage, gehört an den Oberbürgermeister gestellt, kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht Oberbürgermeisterin. Wäre ich gerne, bin ich nicht.
Also zwei konkrete Antworten vielleicht drauf. Und ich spreche mir da sehr aus der Seele. Wir haben in der Stadt Erfurt ein Gutachten in Auftrag gegeben, an eine nicht aus Erfurt stammende Firma, die Hunde in Erfurt zu zählen. Das hat 117.000 Euro gekostet. Wir haben bei der letzten Stadtratsversammlung versucht, ein Klimagutachten für Erfurt wurde beschlossen im Mai diesen Jahres für 180.000 Euro. Das wurde nochmal nachversorgt mit weiteren 50.000 Euro. Und da frage ich mich beim besten Willen, was das soll. Und ich befürchte mal, dass in diesem dicken Buch des gesamten Haushalts noch viele, viele Kleinigkeiten drin sind, die Ihre Probleme wahrscheinlich alle lösen könnten. Und die müssen wir rausheben, rausfiltern aus den Haushalten. Bei dem Volumen dieses Haushaltes, der Stadt Erfurt, sind 3% eine kleine Größe, aber in Summe ein Riesenbetrag, der dazu zustande kommt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich kann auch nicht verstehen, warum wir diese Tarifanpassung machen oder warum auch nicht da mal fragen, kann ich an einer kürzer arbeiten oder kann man nicht in Stelle eben auch freilassen. Es ist ja ausdrücklich gesagt worden, es wird nicht gekündigt, es wird nicht dort eingegriffen. Das verstehe ich nicht, wenn man das allen uns zumutet, warum nicht da wenigstens mal drüber nachgedacht wird. Man kann ja wenigstens mal drüber nachdenken. Was man daraus macht, ist eine andere Frage.
Ja, da muss ich ja doch noch was zu sagen. Einmal war die Grundfrage schon mal in den Raum gestellt worden. Machen denn die Stadträte eigentlich was nach der Wahl für Kinder und Familie? Und da muss ich also sagen, der Schwerpunkt seit Jahren über alle Parteien hinweg ist ganz klar Kinder und Familie. Es ist in nicht so viel Geld investiert worden wie in die Kitas, in die Schulen, sowohl investiv als auch in die Ausstattungen. Wir haben uns richtig schwer getan, die Sozialarbeiter zu finanzieren. Das sind alles städtische Leistungen, die oft einmalig sind, weil es andere Städte sich gar nicht leisten konnten. Das sind die Ausgaben, über die dann auch geklagt wird. Da sagen, ja, das haben wir uns ja geleistet in den letzten Jahren. Das haben wir uns wirklich geleistet. Und ich muss weitergehen. Wenn wir also Sportzentren neu bauen, wenn wir an irgendeiner Stelle, für wen bauen wir denn das? Ja, für die Kinder und Jugendlichen, die unsere Kinder sind, die unsere Geschwister sind. Das machen wir doch nicht für irgendjemand. Und das muss ich also sagen, über alle Parteien hinweg, das ist Konsens in der Stadtverwaltung, das ist Konsens im Stadtrat, dass das der Schwerpunkt ist. Und ich muss sagen, auch solche Dinge wie eben die Erstellung eines neuen Parks. Na, wer nutzt denn den? Ja, unsere Kinder, natürlich wir, das ist doch klar. Das ist doch der Sinn der Sache. Dafür arbeiten wir doch. Ich würde doch meine Zeit wie heute Abend hier nicht sinnlos verbringen, wenn das nicht am Ende rauskäme. Und dabei leisten Sie natürlich eine fantastische Arbeit. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich fällt es uns deshalb auch besonders schwer, da was zu streichen an solchen Stellen. Wenn es irgendwie zu vermeiden ist, werden wir das vermeiden. Aber ich muss also auch sagen, der Oberbürgermeister hat nicht nur gesagt, dass es bei den Tarifen bleibt. Jetzt sage ich einfach mal für mich, 20 Jahre nach der deutschen Einheit, einen einheitlichen Tarif in Deutschland. Ich hätte mich vor 10 Jahren geschämt, wenn ich diese Forderung gestellt hätte, weil mir klar war, dass das viel früher gehen würde. Wenn wir davon jetzt wieder abrücken würden, dann können wir es vergessen. Und ich muss also auch sagen, ich bin für Tariflöhne, ich bin für gegen alle Hungerlöhne, egal ob bei Friseuren oder anderswo. Ich bin also auch an dieser, das kann es nicht sein. Und das gehört dann auch dazu. Und deshalb sage ich also auch, das geht hier nicht, dass wir dann mit Praktikanten oder mit 400-Euro-Jobbern arbeiten oder so, sondern das muss schon geordnet sein. Und ich möchte vom Oberbürgermeister auch eine Zahl wissen, die wir heute leider nicht nennen können, weil sie noch nicht vorliegt. Mit diesen Einsparungen, die er genannt hat, dass also alle, die ausscheiden, erstmal 1, 2, 3 Jahre nicht ersetzt werden, das ist eine richtige Einsparung. Da geht es richtig um Geld. Das muss man also wissen. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das können die ja auch leisten. Also ich will nur mal sagen, zum Beispiel eine Ortschaftsbetreuerin, die fährt dann auf 4, 5 Orte, jetzt schon, und betreut dort 4, 5 Ortsbürgermeister. Wenn wir jetzt sagen, ja, die kann aber auch 8 betreuen, kann sie theoretisch. Das muss man also sehen, was sie da zu machen. Und natürlich, jetzt fragen Sie mal, was zum Beispiel so ein Ortsbürgermeister, der ich jahrelang war, hat. Ich habe weder von der Stadt den Bleistift gekriegt, noch ein Blatt Papier, noch das ist alles mein Privates, was ich mitgebracht habe. Also nicht, dass denken, wir leben mit Luxus. Wir haben keine Internetanschlüsse auf den, in den Stadtteilen. Damit leben also auch wir, die in der, im Rahmen der Verwaltung arbeiten. Wir machen das alle ehrenamtlich. Und trotzdem weine ich da nicht drüber und ich bezahle natürlich auch meine Selter selber und ich bezahle auch den Kaffee selber, wenn ich jemand einlade. Dass das vielleicht anders ginge, mag sein, aber wir sind noch nicht so weit, dass es anders gehen könnte. Und deshalb müssen wir auch an solchen Stellen so ehrlich sein und uns nicht gegenseitig irgendwelche Schuld zuweisen wollen. Und deshalb sage ich es nochmal abschließend, wir würden nicht drüber reden, wenn nicht weniger Geld da wäre. Es ist aber so. Und dafür müssen wir eine Lösung finden. Und dafür streite ich gerne.
Sagt Gerhard Schilder von der SPD, Susanne Hennig, Linkspartei. Was würden Sie darauf entgegnen?
Ganz persönlich bin ich der Auffassung, dass man sich an diesem Punkt nicht auseinanderdifferenzieren darf. Das heißt aus meiner Sicht auch, dass man nicht den Finger zwingend auf die Angestellten der Stadtverwaltung zeigt. Weil auch die Stadtverwaltung bis 2006, Sie können mich jetzt korrigieren, in Arbeitszeitverkürzung, ich glaube auch 10 Jahre, das weiß ich auch nicht ganz genau, aber mit Arbeitszeitverkürzung und damit Gehaltskürzung gearbeitet hat. Und da bin ich ganz bei Herrn Schilder, 20 Jahre nach der deutschen Einheit ist es an der Zeit, die Gehälter anzugleichen. Und da halte ich das für noch einen halbwegs passablen Weg, die 200 bis 300 Stellen nicht zu besetzen, die wegen Alter ausscheiden. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, aus eigenen Gesprächen, dass es auch in der Verwaltung, in der Funktionalität der Verwaltung große Löcher reißt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich würde es genauso falsch halten, wenn sich diese Runde heute hinsetzen würde und sagen, die Kultur kriegt nur -15% abgezogen. Das wollen wir auch, weil das geht so nicht. Sondern für mich geht es darum, dass alle zusammen dafür streiten, dass alle Leistungen, die hier für die Bürgerinnen und Bürger, für die Kinder, Jugendlichen, Menschen in Erfurt erbracht werden, auch erbracht werden können, dass die Menschen, die sie erbringen, nach Tarif nun bezahlt werden, dass die Menschen, die sie erbringen, von ihrer Arbeit auch leben können. Und das muss der Anspruch heute Abend sein. Und aus meiner Sicht nicht anderen auch was wegnehmen zu wollen.
Noch zwei Reaktionen von Herrn Kemmerich und erstmal Herr Pfistner von der CDU.
Ja, was das Personal betrifft, wir haben ja im Jahr 2004, als wir in der Situation waren und wir dort im Prinzip die absolute Mehrheit hatten, haben wir ja als Haushaltskonsolidierungskonzept eben gerade diese Kürzung gehabt beim Personal, indem die Leute auf 38 Stunden runtergesetzt worden sind halt. Und das hat insgesamt in die Stadtkasse auch über 12 Millionen gebracht. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, wenn wir jetzt wissen, über welche Haushaltslöcher wir reden. Das war nicht einfach. Das heißt, die städtischen Bediensteten haben natürlich dann weniger Geld gehabt oder so. Aber es hat am Ende funktioniert. Es hat funktioniert. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Oberbürgermeister erst heute wieder in der Zeitung ganz groß verkündet hat, es muss alles auf den Prüfstand und legt aber von vornherein fest, was nicht auf dem Prüfstand darf. Und so kann es nicht sein. So kann man keine Diskussion führen. Ich kann nicht sagen, alles gehört auf dem Prüfstand und sage, aber Personal nicht. Ich mache dort eine Personalversammlung. Ich sage, kostenfreies Mittagessen will ich so in der Form beibehalten. Und wir reden, wie gesagt, über Sozialticket und viele, viele andere Leistungen. Dann muss bitte schön über alles geredet werden. Denn es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir zukünftig für Hartz-IV-Empfänger günstig Straßenbahnfahren anbieten und die Träger, die eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe für solche Menschen anbieten sollen, am Ende wegrasiert sind zur Jahresmitte. Das tut mir leid und da muss man über alles reden.
Darf ich an dem Punkt mal erwähnen, dass mir das sehr weh tut? Also ich glaube, das Sozialticket ist ein wirklich notwendiges Mittel, um Hartz-IV-Empfängerinnen tatsächlich auch an Gesellschaft zu beteiligen. Und wenn man das kleinredet, hat man wirklich das System nicht verstanden.
Es gibt aber Leute, die für 700, 800 Euro arbeiten, eine volle Monatskarte zahlen müssen und am Ende unterm Strich auch weniger.
Da sind wir schon beim Thema für die nächste Sendung, aber jetzt abschließend für diese Sendung noch ein Statement von Herrn Kemmerich, FDP.
Ja, Fitzen hat mir viel aus dem Bauch genommen. Es ist doch wichtig, dass die Leute, die helfen, mindestens gleich gut behandelt werden wie der Rest. Und wenn da kategorisch gesagt wird, wir packen ein paar Punkte nicht an, dann ist das nicht redlich. Und da muss man, wenn wir an Sie die Aufforderung setzen, Aufgabenkritik zu üben, dann gilt das für alle Ausgaben in dieser Stadt und nicht für Teilbereiche, die ausgegliedert werden. Wenn dann alle diskutieren, was wollen wir uns als Stadt zukünftig leisten und wo kommen wir das Geld her? Und das gilt nicht nur für Teilbereiche, sondern wenn dann für alle.
Abschließend Lutz Gruber. Na gut, noch die offene Arbeit. Einverstanden als...
Ja, ich darf... Dankeschön, dass ich nochmal das Wort bekomme. Und ich glaube, es passt hier auch an das Ende recht gut. Ich habe heute diese Thematik in unserer Einrichtung in den Raum gestellt und es war eine junge Frau oder eine Jugendliche, die gesagt hat, ich stelle hier die Frage, das begreife sogar ich, dass Bildung und das, was hier in unseren Einrichtungen passiert, das ist eine intensive Arbeit der Nachhaltigkeit. Ihr schützt, ihr gebt uns Raum, Entfaltungsraum, ihr gebt uns Raum für Bildung. Wir schützen Jugendlichen vor Sucht, vor Kriminalität und vielen anderen. Wenn hier massiv gekürzt wird, werden morgen horrende Kosten auf uns zukommen. Mensch, das begreife sogar ich. Unsere Bitte, dies mitzunehmen in Ihren Entscheidungen.
Ja. Und für dieses Schlussstatement bedanke ich mich. Ich bedanke mich auch bei Katrin Heuer, die so lange durchgehalten hat und bis zum Schluss geblieben ist, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 99 Die Grünen, bei Susanne Hennig, die auch eigentlich viel eher weg wollte von der Linkspartei und trotzdem geblieben ist, von der Stadträtin Thomas Fistner von der CDU, Gerhard Schilder, SPD, Thomas Kemmerich, FDP, bei Lutz Gruber, Stadtjugendring und vor allen Dingen bei allen, die die Arbeit machen, bei allen Beteiligten. Danke fürs Zuhören, danke fürs Vorbeikommen. Einen schönen Tag noch.